Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Wie ist Monton?
Also, das ist so ein bisschen langweilig, fand ich jedenfalls. Ich war da nicht oft. Das ist einfach so ein Badeort. Eher so Durchschnittsalter, noch ein bisschen älter als Nizza. Ich finde es ja schön so. Eigentlich stelle ich mir meine Rentnerzeit da so vor, in weißen Hosen über die Promenade zu flanieren. Bin ich übrigens nicht der Einzige. Ich habe sogar einen ganz tollen Mitarbeiter und wir teilen diesen Traum. Und immer wenn es ganz schrecklich ist mit den, wir haben eine große Möbelfabrik, die wir leiten. Und wenn es wieder nicht läuft, dann trösten wir uns immer und sagen uns, aber demnächst sehen wir uns dann auf der Promenade.
Was glaubst du, wie lange das noch dauert? Bist du da?
3-4 Jahre.
Ja. Und dann bist du weg?
Dann bin ich weg.
Ja. Das ist gut. Ja, dann, aber das ist gut, dann können wir uns ja jetzt schon mal da verabreden.
Ja, natürlich.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und heute habe ich jemanden zu Gast, den zu treffen, ich mich schon seit Ewigkeiten freue. Ich bin vor seinem Laden diverse Male rumgelungert in der Hoffnung, einen Blick zu erhaschen. Und jetzt heute ist er sogar zu mir gekommen. Herzlich willkommen, der Unternehmer, Impresario, möchte ich sagen, Raphael Horzon.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Hallo. Ich versuche jetzt die ganze Sendung heute über den Begriff Künstler zu vermeiden, weil ich wahnsinnige Angst habe, sonst von dir verklagt zu werden.
Ja, ja. Anzeige ist raus.
Naja, na klar, das geht ruckzuck bei dir.
Das geht ganz
schnell. Da wird nicht gezögert. Ja, erstmal schön, dass du da bist.
Ja.
Herzlich willkommen zur Nils-Bokelberg-Erfahrung.
Ja.
Wir versuchen es unseren Gästen immer so heimelig und gemütlich.
Es ist so schön hier, so weihnachtlich schon fast, ne? Mit diesen LED-Leisten hier.
Nein, das stimmt, oder? Das liegt vielleicht auch ein bisschen am Geruch dieses Snacks hier. Das ist so, also weil wir versuchen ja immer für unsere Gäste Snacks bereitzustellen, damit die irgendwie auch sich wohlfühlen. Ja. Du hast gesagt, du bringst deinen Lieblingssnack mit und hast ein großes Geheimnis draus gemacht.
Ja.
Dann habe ich gedacht, dann besorge ich noch einen meiner Lieblingssnacks und habe dann unseren Producer Wenzel losgeschickt, mir diese ungarischen Baumkuchen zu holen, die ich wahnsinnig lecker finde.
Ah, ist der so aus dem Kaufhof am Alex, ne? Da werden die immer gebraten, damit die ganze Eingangshalle danach riecht.
Ja, total.
Ja, ist genial.
Und die stehen jetzt auch vor den Schönhauser Leerkaden mit einem kleinen Stand. Und da habe ich jetzt einmal Zimt, das riecht so weihnachtlich und Walnuss.
Ja.
Die sind sehr lecker. Und dann stellen wir natürlich unseren Gästen auch immer ein Bild ihres Idols, Vorbilds, was auch immer hin, damit sie es.
Ich habe es gleich erkannt, als ich reinkam, ne?
Ja. Denn es ist, wen haben wir dir da hingestellt?
Arthur Rambo. Ja. Wahnsinn.
Ja. Von dem du geschrieben hast, dass er ein großes Idol deiner Jugend gewesen sei.
Ah ja, stimmt. So wie Jack London. So war das irgendwie, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Ich ist ein anderer.
Wer war dein größeres Idol, Rimbo oder London?
Also ehrlich gesagt, in der Kindheit war es dann wahrscheinlich doch Jack London. Ich habe da wirklich, also eigentlich jedes Buch, glaube ich, von Jack London durchgearbeitet.
Ja.
Mit 3 oder 4 Jahren schon.
Ja, na klar.
Und Rambo kam dann später.
Aber als Kind London zu lesen, ist so 50s-mäßig.
Ja, das ist aber auch so abenteuerlich.
Ja, aber bist du in so einem Bildungsbürgerhaushalt aufgewachsen, wo es keinen Videorekorder gab und so?
Ja, das stimmt sogar. Also ich bin tatsächlich in einem Haushalt ohne Fernseher zumindest aufgewachsen. Videorekorder gab es da noch gar nicht, als ich klein war. Und ich habe viel Zeit auch auf einem Segelboot verbracht. Und auf diesem Segelboot gab es auch natürlich nur ein Radio für den Wetterbericht und natürlich kein Fernseher, gar nichts dergleichen, sondern es gab eben nur ganz viele Bücher. Und wenn meine Kinderbücher aus waren, dann musste ich mich halt weiter vorarbeiten zur Bibliothek meiner Eltern und da wurde es dann immer interessanter.
Da ist aber so, ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, wenn ich dann so angefangen habe, im Bücherregal meine Eltern zu stöbern, was fand ich immer so ein guter Übergang war.
Josephine Mutzenbacher.
Nee, das hatten sie leider nicht, aber wo ich als Kind gut reingekommen bin, war Kishon.
Ah,
Kishon war so ein guter Übergang, das habe ich auch noch verstanden.
Ja, stimmt. Die Blaumilchstraße oder wie hieß
das? Genau,
irgendwie sowas, ja, das habe ich auch viel gelesen. Sowieso sehr viel gelesen. Ich habe in meiner Kindheit irre viel gelesen. Und dann irgendwann war es dann auch vorbei. Also als ich dann Student war, eigentlich die Zeit, in der man hätte lesen sollen, ja, so aus Berufsgründen, habe ich es gar nicht mehr nötig gehabt, weil die wichtigen Bücher hatte ich alle schon gelesen und dann hatte ich halt wahnsinnig viel Zeit, ins Kino zu gehen. Also meine Studienzeit habe ich eigentlich hauptsächlich im Kino verbracht.
Was hast du einfach alles geguckt oder war das eher so Arthouse-Kino, Programmkino?
Nee, das habe ich mir wirklich Abend für Abend genau überlegt, wo ich hingehe, oftmals auch zweimal hintereinander. Ich habe ja in München studiert und da in der Jahnstraße gewohnt und ja, da war um die Ecke das Arena-Kino, ja, und das Werkstatt-Kino in der Fraunhofer-Straße. Und dann gar nicht weit zum Museum, wie hieß es, neue Stadtmuseum, ja, wo auch ein sehr gutes Kino war. Und da spielte sich eigentlich so das meine Erziehung ab, in, ja, München jedenfalls. Zwischen diesen drei Kinos und in Paris gab es natürlich noch viel mehr interessante Kinos.
Das, du bist ja auch sehr frankophil, du hast ja auch in Paris studiert und so. Mhm. Ich finde das immer sehr faszinierend. Also wenn ich mal in Paris bin, was ich tatsächlich, glaube ich, in Frankreich am häufigsten bin, die Kino-
Blaumilchkanal hieß das Buch.
Ja, genau, Blaumilchkanal, ja, stimmt. Ja, genau. Die Kinokultur ist da echt komplett anders als sie. Also, weil da ja zum Beispiel auch die Studios, den Studios selber gehören ja ganz, also Pathé zum Beispiel hat ja ganz viele eigene Kinos, so Multiplex aber auch.
Und da gibt es eben auch, oder gab es damals, natürlich gibt es das heute nicht mehr, aber als ich da war, gab es so Heftchen, da war einfach nur das Kinoprogramm drin und da konnte man so durchblättern und schauen, so was überläuft und dann habe ich mir jeden Tag so ein Programm zusammengestellt und bin dann dahin gelatscht.
Du hast auch mal gesagt, du möchtest gerne die Forschung vorantreiben für einen Hyperloop-Zug von Mitte nach Nizza.
Ja, ja, also Côte d'Azur. Großer Traum. Ja, die Côte d'Azur. Ja.
Ist was ich, also meine Frau und ich, wir überlegen, Deutschland
dort
zu verlassen.
Dort ein Haus zu kaufen.
Ja, wir überlegen erstmal Deutschland zu verlassen, weil es irgendwie ist kein Land, in dem man für immer leben muss. Und jetzt, ich habe seit Jahren, also ich bin eigentlich sehr mit Italien verwurzelt. Mhm. Die Mutter meiner Tochter ist halb Italienerin, dadurch ist unsere Tochter quasi Viertel Italienerin. Mein Vater spricht fließend Italienisch, meine Eltern, mit denen war ich immer in Italien. Ich kenne Italien in- und auswendig. Ich spreche es auch so ein bisschen, ich verstehe es auch und so weiter und so fort. Jetzt habe ich aber in den letzten Jahren diesen Spleen entwickelt, unbedingt Frankreich für mich entdecken zu wollen.
Ah ja, sehr gute Idee.
Ich glaube, weil das halt noch nicht besetzt ist durch irgendwen oder so.
Ja.
In meiner Familie, in meiner Verwandtschaft.
Ja.
Und da habe ich natürlich als erst an die Côte d'Azur gedacht, weil ich es einfach gerne warm habe.
Unbedingt machen.
Ja. Jetzt haben Maria und ich dann mal so ein bisschen geguckt, wo es vielleicht interessant sein könnte für uns und sind auf, wie heißt es?
Nizza.
Nee, nicht Nizza.
Cannes.
Nee,
Monaco.
Die Zitronenstadt.
Zitronenstadt.
Kurz vor der italienischen Grenze, kurz vor Genua.
Monton?
Ja, genau, Monton. Bin auf Monton gestoßen. Wie ist Monton?
Also, das ist so ein bisschen langweilig, fand ich jedenfalls. Ich war da nicht oft. Das ist einfach so ein Badeort. Eher so Durchschnittsalter, noch ein bisschen älter als Nizza. Ich finde es ja schön so. Eigentlich stelle ich mir meine Rentnerzeit da so vor, in weißen Hosen über die Promenade zu flanieren. Bin ich übrigens nicht der Einzige. Ich habe sogar einen ganz tollen Mitarbeiter und wir teilen diesen Traum. Und immer wenn es ganz schrecklich ist mit den, wir haben eine große Möbelfabrik, die wir leiten. Und wenn es wieder nicht läuft, dann trösten wir uns immer und sagen uns, aber demnächst sehen wir uns dann auf der Promenade.
Was glaubst du, wie lange das noch dauert? Bist du da?
3-4 Jahre.
Ja. Und dann bist du weg?
Dann bin ich weg.
Ja. Ja, dann, aber das ist gut, dann können wir uns ja jetzt schon mal da verabreden.
Ja, natürlich.
Ich glaube, mein einziges Problem, was ich sowieso mit Küstenstädten habe, aber was, glaube ich, auch gerade an der Côte d'Azur extrem groß ist, ist, ich mag keinen Fisch und keine Fischgerichte.
Ja, also das ist natürlich auch ein Trugschluss, dass es an der Küste besonders guten Fisch gibt, weil der kommt natürlich nicht von der Küste.
Gut nicht, aber viel.
Das weiß man schon aus Asterix und Tour de France, glaube ich. Ja. Wo dann erklärt wird, dass die Fische hier an der Küste natürlich aus Paris importiert werden von Verleinix, dem Fischhändler.
Ja. Ja, mein Vater hat mir auch mal erklärt, der hat früher immer, der war so Handelsvertreter oder Handelskaufmann, wie auch immer sich das nennt. Und der hat für so eine Firma gearbeitet, die Verpackung gemacht und war dann immer auf so Messen und war dann, der spricht auch fließend Französisch, der war noch immer in Paris auf der Messe. Und der hat mir mal erklärt, die besten Austern gibt es nur in Paris, weil die besten quasi, wenn die gefangen werden, direkt
sofort
nach Paris
dahin
verkarrt werden.
Ja klar, logisch.
Deswegen ist das, muss man da auch keine Austern essen.
Ja, aber Nizza natürlich. Ja gut, dann sehen wir uns da.
Also dann, aber dann gehen wir wahrscheinlich in eine Pizzeria, damit ich keine Bouillabaisse essen muss oder so.
Es gibt da so eine ganz tolle Spezialität, die, das ist so ähnlich wie in Berlin, die Dönerbuden, gibt es da eben auch so Stände, alle 10 Meter ungefähr. Und da, das ist so ein weiches Brot, so ein, wie so ein riesiges Brötchen. Und das wird zerschnitten in der Mitte und dann kommen da so Tomaten und Kapern und Thunfisch und rein und das ist und ganz viel Olivenöl.
Ja, das klingt gut.
Ach, ist so lecker. Ja. Mm. Traumhaft.
Das glaube ich. Mm. ja, okay, dann haben wir die Verabredung auf jeden Fall schon mal getroffen. Mm.
haben wir abgehakt.
Ja, haben wir abgehakt, dass wir uns da treffen können. Hast du denn dann, wenn du so, als du in München und so studiert hast und als du so viel ins Kino gegangen bist, hast du dann da auch so diese ganzen, auch französischen Klassiker geguckt, also Nouvelle Vague,
alles, ganze, ja, ja.
Truffaut,
ja,
Gedöns,
ja, 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 ja.
Godard und so weiter. Ich hab in München auch, ich habe an der Filmhochschule studiert.
Ach, okay.
Ja, und deswegen kenne ich auch noch diese ganzen Programmkinos da und so. Mhm. Und
Puh, vorne wieder ein Foto gesehen von Alphaville und es ist mir wirklich so den Rücken runtergelaufen, kalt,
ja,
weil ich den Film so toll finde. Alphaville, also Anna Karina und wie heißt der Typ nochmal, hier, der so aussieht wie so ein Reptil, weißt du?
Ach so,
wie ist der denn nochmal? Wie heißt denn der nochmal? Das finden wir raus. Oder hier, die Regie hinten kann das schon mal recherchieren. Ja?
Eventuell, die Darsteller aus Alphaville.
Nicht Jack Palance, sondern Jack, wie heißt denn der Typ?
Welcher Charakter in Alphaville ist es?
Der Hauptdarsteller. So ein Amerikaner, der so damals wiederentdeckt wurde von den französischen Regisseuren und zur Kultfigur erklärt wurde und auch dann gemacht wurde durch diesen Film Alphaville.
Ja.
Tja, Mensch. Wenzel, hast du's?
Ja, gleich.
Ja? Er sieht aus wie ein Leguan.
Lemmy Caution?
Ja, Lemmy Caution, genau. Der schielt so ein bisschen nach außen.
Ja.
Und deswegen denkt man immer, das ist so wie so ein Varan.
Dass die Augen so an der Seite des Kopfes
sind. Ja, und dann gehen die, das eine geht nach da, das andere nach da.
Ja. Irritiert dich, wenn man sich mit Menschen unterhält, die schielen, soll man immer aufs Nasenbein gucken.
Oh ja.
Habe ich mal gehört.
Das merke ich mir. Schielst du? Nee, ne?
Nee, gar nicht. Aber was ich bei Truffaut zum Beispiel so gut finde,
ja,
war, dass der immer so seine Hollywood-Liebe so, das war dem nicht peinlich, also weil so ein Godard.
Nein, für die war das natürlich ein riesen Vorbild auch. Das ist ja nicht so, dass die sagen, wir machen was ganz anderes, sondern sie haben dem ja nachgeeifert. Also die ganzen Godard-Filme ist ja immer eine Knarre im Bild oder ein Maschinengewehr oder ein Revolver, irgendwas, weil das für die einfach so faszinierend war, diese USA-Geschichte, dass da immer irgendwie geschossen wird.
Ja. Was ist so dein liebster Film noir oder so aus dieser? Weil ich hab zuletzt nochmal Fahrstuhl zum Schafott gesehen.
Mm,
und das
ja,
ist echt gut.
Miles Davis.
Echt ein geiler Film.
Ja, mit der Musik von Miles Davis.
Ja, ja.
Ist doch so, ne?
Ja.
Ist es so?
Ist es Miles Davis? Ja, ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Oder?
Wenzel, Regie, Recherche und Archiv.
Ja, das wird halt schwer gefragt sein. Aber
den habe ich vor 20 Jahren gesehen.
Aber nee, es war nicht Miles Davis, aber ich habe zuletzt noch geguckt, weil der Soundtrack ist total geil vom Fahrstuhl zum Schafott.
Warte mal.
Doch, es ist Miles Davis.
Ah ja, doch, es ist Miles Davis.
Ja.
Habe ich verwechselt oder habe ich zuletzt noch was anderes gesehen? Mein Vater hat früher, also er hat eine Kellnerausbildung in den 60ern in Bonn gemacht und dann ist er immer nebenan ins Kino, um da zu schlafen und hat da immer alle Filme geguckt, egal was lief.
Wieso da ist er ins Kino gegangen zum Schlafen?
Ja, so zur Mittagspause. Er kannte den Typen wohl an der Kasse vom Kino, der hat ihn immer reingelassen und dann hat er sich da gemütlich gemacht.
Und nachts, was hat er da gemacht? Gekellnert?
Nö, also
und
ja,
Er
hat vormittags angefangen zu kellnern, dann hat er Mittagspause gehabt und ist zum Pennen ins Kino und dann ist er nach der Spätschicht nach Hause. Und sein Lieblingsfilm war immer Le Trou.
Le Trou? Was ist das?
Ist so ein Film mit so, auch so ein französischer Film aus der Zeit, mit so vier, glaube ich, Typen im Knast, die ihren Ausbruch planen.
Ah, genial.
Und dann so mit einem Löffel irgendwie so ein Loch graben.
Ah, ja.
Und,
Le Trou, das heißt das Loch, ne?
Ja, genau. Das ist ein super Film.
Halt.
Der ist echt total gut.
Ja, neulich auch gesehen, Der Graf von Monte Cristo, unglaublich.
Ja.
Also 30 Jahre lang gräbt er diesen Tunnel, um dann endlich sich rächen zu können. Ja, das finde ich einfach einen richtig guten Lebensaufbau. Einfach so ganz lange was planen, um sich dann zu rächen.
Ja, das ist ja, jetzt könnte man ja vermuten, dass, was ich so interessant finde bei dir, also dein Unternehmensimperium aufzuschlüsseln, würde
ja,
eine
würde
Podcast-Serie
wirklich,
benutzen.
Ja, wirklich.
Dein Hauptgeschäft, wenn man so sagen kann, ist Möbel Hortzon, wo es das Regal Modern gibt. In allen Formen und Größen und Ausführungen kann man da irgendwie
Kleiderschränke bestellen. Auch mittlerweile.
Ah, Kleiderschränke.
Darf auch. Man nicht vergessen.
Nee, natürlich nicht.
Denn ich habe natürlich große Angst, dass das Regal irgendwann nicht mehr gebraucht wird.
Aber warum sollte das Regal? Das
Weil
Regal
kommt keiner mehr Bücher kauft, natürlich.
Warum? Aber die meisten
ist die haben dann alle so ein Dingsbums da.
Ja, aber die mittlerweile braucht man auch ein Regal, um seine ganzen elektronischen Geräte irgendwie
hinzustellen. Ja, oder die Muscheln oder sonst irgendwo. Ja, stimmt schon. Da kann man alles Mögliche reintun. Aber ich habe wirklich deswegen vor ein paar Jahren angefangen, Kleiderschränke zu machen.
Ja, anziehen müssen sich die Leute immer.
Ja, genau. Ja. Und man schmeißt ja auch Kleider nicht weg. Und das ist halt genauso, wie man Regale immer noch ein bisschen mehr braucht. Man schmeißt sie wirklich nicht weg. Ja. Sondern dann ruft man lieber an und sagt, Möbel Hortzon, ich brauche noch mehr Regale. Ja. Weißt du? Und dann ist irgendwann die ganze Wohnung voll. Davon lebe ich ja, Gott sei Dank. aber es fing schon eben an, das hat mich wirklich stutzig gemacht. Plötzlich gab es keine CDs mehr.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, also jetzt muss ich aufpassen, plötzlich gibt es auch keine Bücher mehr. Und dann hieß es ja auch so, ja, das elektronische Buch das war vor 10 Jahren, fing das an und mittlerweile sind es, weiß ich nicht, 3% oder so. Also es geht sehr langsam, Gott sei Dank, aber da fing ich eben trotzdem an, Kleiderschränke zu machen und mittlerweile verkaufen wir 50-50, so würde ich sagen.
Aber hast du nicht jetzt, weil ich glaube, dass das Buch zum Beispiel so, dass es nicht so sehr vom E-Reader vertrieben wird, wie damals zum Beispiel die Platte von der CD, weil es gibt zwar eine höhere Praktikabilität,
ja.
Aber ich glaube, das Buch ist so ein
schöner Gegenstand,
Nostalgie-Gegenstand, den man gerne in der Hand hat. Wie ähnlich, und darauf will meine Frage hinaus, ob du das auch quasi im Regalverkauf oder im Regalabsatz gespürt hast, die Leute plötzlich alle wieder Platten sammeln und Platten Sache sind.
Ja, klar. Ja, Bücher, also bei mir privat war es natürlich auch so, dass ich irgendwann im Rahmen meiner so ganz persönlichen, wie sagt man das, wie hieß es nochmal in China, wo plötzlich alles, was mit Kultur zu tun hatte, wurde verboten.
Naja, Zensur? Bildersturm?
Wenzel? Wie hieß das noch?
Kulturrevolution.
Genau, die Kulturrevolution. Und meine private Kulturrevolution sah irgendwann so aus, dass ich das so gehasst habe. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich, aber man hat ja manchmal so komische Phasen. Hast du einen
Marie Kondo-Anfall?
Das war wirklich so, Kultur ist wirklich das Letzte. So, weißt du? Und alle Bücher dann einfach so in den Keller getan, damit, wenn Freunde kommen, ich sagen konnte, seht mal, ich habe überhaupt keine Bücher. Ja. Da guckt ihr, ne? Und dann war es aber so, dann wurde der Keller überschwemmt und dann hatte ich wirklich keine Bücher mehr. Aber das war auch ganz schön. Dann fing ich aber, da war ich vielleicht so 20 oder so. Ja. Und dann fing ich wieder an, Bücher anzuhäufen. Und dann merkte ich irgendwann, ich muss irgendwie irgendwas finden, wo ich die reintun kann. Und habe dann selber mein erstes Regal mir zusammengeschraubt. So kam das alles. Ja. Wie kam mir eigentlich jetzt darauf?
Ich wollte wissen, ob du den Regalabsatz bei so Plattensammlern und so.
Platten, ja klar. Ja klar, nee, das gibt's natürlich auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein schöner Gegenstand.
Ja, finde ich auch, total.
Ich habe mit Musik wirklich nur ganz wenig Berührungspunkte.
Ja.
Aber ich habe auch Platten und ich habe auch einen Plattenspieler. Wahrscheinlich, weil ich diesen Plattenspieler so schön finde. So ein braun, so ein schöner weißer Plattenspieler.
Du hast auch das Buch über die Geschichte des Braun-Designs in deinem Bücherregal stehen.
Wo weißt du das?
Weil du mal für So kommt dein Bücherregal fotografiert hast.
Ach, wirklich? Ja, es gibt da dieses, es ist nicht der Schneewittchen sagt, das ist ja so ein Plattenspieler mit so einer Glashaube, die man so aufklappt. Ja. Aber es gibt das gleiche oder so ähnliches Ding eben mit Radio angeschlossen. Und das ist also unten Radio, oben Plattenspieler, das habe ich. Ist wunderschön. Das
ist, glaube ich, Holländer, ne, Braun?
Du, Max Braun ist meines Wissens.
Oder die Firma ist, glaube ich, jetzt holländisch
Max
oder so. Die
haben
das nach Holland verkauft oder so.
Ich will sagen, Quatsch. Braun, nee, das ist eine deutsche Firma.
Ja.
Ja, und Dieter Rams hat dieses Design entscheidend geprägt und von dem ist auch dieses Radio, was ich habe. Auch meine Sofas und ein toller Designer.
Ich fand diesen Artikel ganz interessant mit deinem Bücherregal. Du hast dann da so zwei, drei Bücher beschrieben, zum Beispiel das Buch von Konsul Weyer, das ich mir auch sofort durchlesen würde.
Der schöne Konsul.
Ja. Du sagst, das wäre das einzige lustige Buch neben dem weißen Buch.
Ja, das stimmt auch. Also wirklich, ich habe es gestern nochmal aufgeschlagen. Warum eigentlich? Ich habe es rausgeholt und wollte irgendwie, ach so genau, ich wollte eine Rezension schreiben über ein Hautpflegeprodukt. Ja. Das habe ich mir einfach mal so vorgenommen für diesen Tag gestern. Und dann fiel mir ein, dass dieser Konsul Weyer, er hat dieses schöne Buch geschrieben, Ich, der schöne Konsul. Ja. Total genial. Das hat mir Christian Kracht mal geschenkt. Das ist sogar mit einer Signatur von ihm.
Ach, wirklich?
Ja. Und da beschreibt er eben, was er alles gemacht hat in seinem bewegten Leben. Unter anderem eben hat er auch so eine Art Molke-Schmier, irgendwie so eine, ja. Weißt du, was man sieht? Und dann hat er sich und das hat er verkauft als Wundermittel, ja. Was man nicht nur trinken kann, sondern auch sich so ins Gesicht schmieren kann. Ja. Und da ist er eben zu sehen auf diesem Foto, wie er diese Molke-Flasche in die Kamera hält und dann steht da drunter, dieses Wundermittel schmiere ich mir, ich benutze es täglich, ich trinke es, ich esse es, ich schmiere es mir ins Gesicht. So, genialer Geschäftsmann. Auch.
Total, das war ja wirklich immer, also für die jüngere Generation, die den schönen Konsul nicht mehr kennt, der ist ja dann auch dadurch bekannt geworden, dass man dem einfach Titel kaufen konnte. Und so.
Man konnte Adelstitel kaufen, man konnte sich eben zum Grafen machen lassen und man konnte aber auch sich zum Diplomaten machen lassen. Der hat dann halt mit so Schurkenstaaten zusammengearbeitet, wo man für ein paar, er hat denen das wahrscheinlich für ein paar hundert Mark abgekauft und hat es dann an irgendwelche Leute für viele tausend Mark verkauft, die sich dann Konsul von, weiß ich nicht, Nicaragua nennen konnten. Ja. Und oder irgendwelche afrikanischen Schurkenstaaten. Und damit ist er unermesslich reich geworden. Und in dem Buch, das ist wirklich faszinierend, geht es darum, dass er natürlich auch aber immer wieder pleite ist. Und man glaubt es kaum. Er hat es dann wirklich geschafft, aus diesem Geld, aus diesen komischen Geschäften, ein Immobilienimperium sich zusammenzukaufen. Und der ist wirklich unfassbar reich damit geworden. Das ist mir leider noch nicht gelungen, aber er ist immer noch mein großes Vorbild. Und er lebt in Rio de Janeiro.
Der lebt noch, ne?
Ja, ja. Ich würde ihn so gerne mal besuchen. Können wir auch mal zusammen hinfahren. Vielleicht unbedingt. Ist das ja auch noch eine Option. Rio.
Gibt es, glaube ich, einige von diesen Nasen, die in Rio wohnen. Hier der Richter Schill ja. Lebt doch auch da in so einer ganzen, ich glaube in so einer Favela sogar, in so einer ganz kleinen.
Ja, es heißt, es ist eine Favela. Ich habe es mal gesehen. Das ist natürlich dann doch ganz schick. Es gibt da ja auch Hochhäuser in diesen Favelas. Ja. Und ich glaube, er wohnt da so in so einem Penthouse oben auf so einem dieser Hochhäuser. Aber die Gegend ist natürlich wahrscheinlich miserabel.
Ja, also ich habe zuletzt so einen Bericht oder was, ein Podcast, ein Interview oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mitbekommen habe. Aber so ein WDR-Journalist, glaube ich, oder so ein Korrespondent, der in Rio in einer Favela gelebt hat. Und der dann erklärt hat, ja, Favelas sind halt einfach auch normale Viertel. Also ist jetzt nicht überall so auf jeder so Straße Drogenkämpfe sind. Und so.
Ja,
so.
Ja.
Das sind, da wohnen die Leute halt einfach. So. Und da kann man wohl auch ganz gut leben. Und da ist immer was los, hat er gesagt.
Immer was los. Ja, ein schönes Wetter.
Ich bin auch, ich komme drauf, weil ich habe hier immer so ein paar Bücher liegen. Und unter anderem habe ich hier, also erstmal die schöne Karl Dahl-Biografie, die heißt Auge zu und durch. ich kaufe mir Biografien gerne wegen ihren Titeln. Ja. Wolfgang Lippert mit Lippi-Bekenntnisse, finde ich auch einen sagenhaft guten Titel.
Ja.
Und ein wirklich empfehlenswertes Buch ist, was ich Ihnen noch sagen wollte, von Harald Junke. Weil in diesem Buch, da erzählt er auch so ein bisschen sein Leben, ist auch so ein bisschen so eine Biografie, aber zwischendurch erzählt er immer von Sketchen, die er für seine Show geschrieben hat. Die Fernsehredakteure nicht machen wollten, weil sie ihnen zu brisant waren. Ah, ja. Und die druckt er dann in diesem Buch ab. Also das sind so 10 Sketches, die man nachspielen könnte. Geschrieben von Harald Junke. Und wenn man die liest, weiß man auch, warum die nie realisiert wurden. Mhm. Aber er hat sich spät gerecht durch dieses Buch.
Interessant.
Ja.
Und das andere, ist das auch gut?
Das ist auch gut. Lippi-Bekenntnisse. Ich finde, dass Wolfgang Lippert ein sehr, es heißt auch hier, unverblümte Plaudereien über ein authentisches Leben. Und ist
genau wie bei uns jetzt.
Ja, absolut. Oder? Und es ist tatsächlich ein Buch in einem unfassbaren Plauderton. Ich habe selten so einen.
Sag mal, wer ist das eigentlich? Der ist auch Fernseh.
Ja, der hat Wetten, dass moderiert. War im Osten ein riesengroßer Moderator, hat, glaube ich, sogar auch ein Kessel Buntes eine Zeit lang moderiert. Und nach dem Mauerfall hat er dann Wetten, dass von Gottschalk übernommen, weil Gottschalk keine Lust mehr hatte. Mhm. Und dann hatte Gottschalk irgendwann wieder Lust.
Ist das aber der, der dann im Baumarkt?
Ja. Achso. Aber das war ja war
egal.
Päckchen Schrauben oder so.
Ja, wer klaut nicht? Also,
na eben.
Ständig.
Ja, normal.
Ja, klar, normal.
was ich interessant fand auf jeden Fall, also dieses Consolvaya-Buch bei dir im Regal. Mhm. Ich habe da aber noch ein paar andere Bücher gesehen,
ja.
Über die du da nicht gesprochen hast. Zum Beispiel wollte ich dich fragen über das Buch Clicking von Face Popcorn.
Der
Popcorn Report.
Ja, der Popcorn Report.
Ich habe da mal kurz nachgelesen und das ist anscheinend 99 ein Buch gewesen, das irgendwie Wirtschaft voraussagt oder irgendwie sowas.
Wow, also ich habe keine Ahnung, worum es da geht, ehrlich gesagt, aber ich habe neulich nochmal, ich habe früher eine Kolumne gehabt in dieser Zeitung Debug, so eine Musikzeitschrift, und da habe ich auch eine Kolumne über dieses Buch geschrieben, beziehungsweise über diese Frau Faith Popcorn, die das Buch geschrieben hat und wo ich dann hingegangen bin zur Lesung, und irgendwas muss mich an dieser Frau wahnsinnig fasziniert haben. Ich war mit Ingo Niermann da, und diese Kolumne, die ist auch richtig gut von mir geschrieben, aber wiedergeben kann ich sie nicht. Irgendwas fand ich toll, aber ich glaube, das Buch ist Riesenquatsch.
Aber ist
also sie hat da, glaube ich, so die Trends der Zukunft. Genau. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. So.
Ist nicht, aber ist Face Popcorn nicht einer der geilsten Namen aller Zeiten?
Ja, das finde ich auch, ja. Mhm.
Also so einen Namen on point, da war ich wirklich beeindruckt. Face Popcorn.
Ich habe sogar ein Foto gemacht mit ihr. Ja, es müsste vielleicht sogar noch online zu finden sein.
Wenzel? Das ist aber das Faszinierende, finde ich, dass du eine Riesenvorliebe hast, offensichtlich, für Weissagungen, für Seher. Du hast auch in einem Südkamp-Interview erzählt, du liest nur noch Bücher über Wahrsager.
Oh ja,
oder über Hellseher, hast du, glaube ich, gesagt.
Ich wollte Hellseherei, ja. Ich wollte vor allem Hypnose erlernen.
Und das ist ja nochmal was ganz anderes.
Naja, aber es gibt doch diesen Hellseher, wie heißt er nochmal, mit dieser Locke hier vorne? Jan Becker.
Ah ja, stimmt.
Großes Genie.
Also ein Mentalist.
Ich bin, glaube ich, 10 oder 20 Mal, der hatte so eine Show da im Admiralspalast in der Friedrichstraße und ich fand das so irre. Der siebt halt die Leute aus im Publikum und dann hat er am Ende so 10 total willenlose Geschöpfe da zusammengesucht, die er dann auf 10 Sessel setzt auf der Bühne. Und dann geht er vorbei und macht zack, 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 zack. Und dann sind die alle in Hypnose. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also nicht gespielt, sondern das ist wirklich so. Ja. Da gehört natürlich auch so viel eigener Wille dazu, sich hypnotisieren lassen zu wollen. Ich wollte es dann auch unbedingt, aber das geht, glaube ich, nicht, wenn man das nicht wirklich will und nur so tut, als wollte man das gerne. Es geht nicht. Man muss also die Finger so aneinander und wenn die sich dann berühren, dann wieder auseinander und dann geht's nicht. Ja. Dann kriegen manche Leute die Finger nicht auseinander wieder. Und diese Leute, die ruft er dann schon mal auf die Bühne und dann werden daraus nochmal die 10 intelligentesten rausgesucht und die sitzen dann auf den Sesseln und macht da Schnipp und dann sind die alle weg. Es ist wirklich irre.
Ja.
Und also da bin ich wirklich 10 Mal bestimmt hingelatscht und der hat eben das zweigeteilt, also einmal kann er hypnotisieren und dann kann er aber auch hell sehen.
Ja.
Ja, wirklich. Also der kann so, hier, guck mal, da ist so ein Reklamheftchen und dann sage ich jetzt zu dir so, schlag mal auf Seite 25 und dann steht da, das erste Wort ist jetzt. Ja. Und dann stimmt das auch. Wie geht das?
Gute Frage.
Ja, dann war ich mit Daniel Kehlmann, der eben gleich um die Ecke da am Schiffbauer Damm wohnt, hab dem gesagt, der hatte ja auch so ein Buch geschrieben, es geht ja auch um Hellseherei, und hab gesagt, das müssen wir uns unbedingt, das wirst du nicht begreifen können, wie der das macht.
Ja.
Also hier, schau mal jetzt, und jetzt hat er diesen Trick mit dem Reklamheft und dann kommt die Frau und dann blättert er und sagt mal, was da steht, und dann sagt sie jetzt.
Ja.
Wie geht das? Und dann war es natürlich so ein bisschen blöd, weil Daniel Kehlmann wusste genau jeden Trick, konnte er mir erklären. Und am Ende war ich echt schon genervt, weil er jeden Trick mir, weißt du, und das war dann, die Zauberei war dann einfach weg.
Ja, klar.
Aber Hypnose kann er wirklich.
Ja.
Ja. Und das wollte ich eben dann auch erlernen. Ich habe mir auch sein Buch gekauft. Da ist dann also von Kapitel 1, wie man jetzt also Hypnotiseur wird.
Ja.
Geht das bis Kapitel 20 und der letzte Satz von Kapitel 20 war dann, glaube ich, so, und jetzt sind Sie Hypnotiseur. Weißt du?
Ja. Und dann warst du es.
Ich habe das aber gelesen und ich war es nicht. Also das können eben auch nicht alle.
Ja, ja.
Aber ich fand es irgendwie irre gut. Und wo wir über Rambo sprechen, das gibt ja diese Seherbriefe, wo Rambo dann also sagt, wir müssen alle zu Sehern werden und wir müssen in das Unbewusste einsteigen, um Dinge zu sehen, die andere Leute nicht sehen.
Ja.
Oder die wir selber noch nie gesehen haben.
Ja.
Und vielleicht stand dieses Buch auch da in diesem Regal.
Naja, auf jeden Fall.
Ja, das könnte das sein. Auch, ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, wo du das fotografiert oder gesehen hast, was ich alles in meinem Regal stehen habe. Ich habe natürlich auch irre viele Bücher, wie man reich wird.
Das stimmt, sind mir auch ein paar aufgefallen. Aber das hat ja auch ein bisschen
was. Die sind alle noch eingeschweißt.
Das hat ja auch was mit Seherfähigkeiten
zu tun. Das sind alle noch eingeschweißt. Das habe ich, glaube ich, nur mal gekauft, vielleicht sogar für dieses Foto.
Das Rimbaud?
Nee, dieses Foto von Surkamp Verlag,
so.
Um mal irgendwie so ein bisschen anzugeben, dass
also die reich werden Bücher.
Genau, reich werden. Ja. Aber ich habe neulich eben auch nochmal nachgeschaut, die sind alle noch eingeschweißt. Wahrscheinlich interessiert mich Geld auch irgendwie gar nicht, kann auch sein.
Du hast auch mal gesagt, je älter du wirst, desto mehr Geld brauchst du.
Ja, aber das geht vielleicht allen so, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also wird man nicht bescheidener?
Jetzt willst du nach Nizza, guck mal, du hast da so eine goldene, sehe ich, so eine richtig goldene
Kette.
Brillenkette.
Ja. Ja? Na klar.
Klar, da siehst du.
Ja,
das
aber
muss
dafür,
ja irgendwie auch bezahlt werden.
Man braucht nicht mehr so viel wie als junger Mensch. Da,
Nee, man braucht mehr und doch weniger. Ne?
Na, absolut. Man braucht mehr für zu Hause, man braucht weniger für draußen.
Mhm. Jetzt sowieso, ne?
Ja, jetzt sowieso, aber ich glaube auch, je älter man wird. Ich habe in dem, aber ich fand dieses, also mir hat mal eine Hypnotiseurin gesagt, ich wäre wahnsinnig leicht zu hypnotisieren.
Wirklich?
Ja, ich bin da anscheinend das perfekte Opfer für.
Oh, okay.
Oder es war ein Hypnotiseur, glaube ich.
Pass mal auf, mach mal jetzt, tu mal so, als ob du betest.
Ja.
So, und dann machst du jetzt die beiden Zeigefinger auseinander, sodass die so parallel stehen.
Okay.
Und wenn du jetzt, lass es einfach mal, wir plaudern mal weiter. Ja. Und dann wirst du merken, dass diese beiden Zeigefinger, die ziehen sich immer weiter an und irgendwann berühren die sich.
Ja.
Du kannst dich dagegen gar nicht wehren.
Ja.
Ja.
Das sieht zumindest so aus.
Ja, siehst du. Und mach's mal einfach weiter und wir plaudern mal weiter. Und dann habe ich dich nämlich gleich.
Also hast du es doch geschafft mit den 20 Kapiteln.
Ich weiß zumindest, wie es irgendwie möglicherweise gehen könnte.
Ja.
Also
aber
wenn
musst
du nachher
jetzt,
da
musst,
sitzt,
musst du jetzt nicht noch sowas sagen, wie deine Augen werden schwer oder so?
Nee, pass mal auf. Ich schaue einfach ab und zu mal rüber und wenn dann deine Fingerspitzen so irgendwann weiß werden, ne, dann sage ich, und jetzt versuch mal die Finger auseinander zu kriegen und dann sagst du, es geht nicht. Und dann mache ich so, puff, und dann bist du hypnotisiert.
Okay, ich verstehe.
Ja?
Ich fand auf jeden Fall ganz interessant, dass da dieses Interesse an Hellsehern irgendwie war.
Mhm.
Ich habe mal bei einer Recherche, bin ich nämlich zufällig mal auf die Geschichte einer Hellseherin gestoßen, die ich extrem spannend fand,
ja.
Nämlich Madame Buchella. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee.
Das war eine Hellseherin so in den 50ern, die hat so im Rheinland gelebt, in Remagen irgendwo, ich glaube so in den 60ern. Und von der hieß es, dass immer Staatsoberhäupter zu der kämen, sogar Adenauer soll bei ihr gewesen sein. Und sie soll seinen Sieg 53 vorhergesagt haben.
Mhm.
Und bei der gab es so eine tolle Geschichte. Also ich bin mal auf die gestoßen, weil ich habe mal einen Podcast gemacht über Nitribit, über Rosemarie Nitribit.
Mhm.
Angeblich wurde Buchella auch gefragt, wer der Mörder der Nitribit war.
Und wer war's?
Na, weiß man ja bis heute nicht. Niemand weiß, wer die Nitribit umgebracht hat.
Sie auch nicht. Madame Buchella.
Nee, Buchella weiß es auch nicht.
Auch nicht.
Die wusste es nicht, aber bei der war es zum Beispiel so, die hat mal einen Mord aufgeklärt, die Morde von Lebach, so hieß der Fall.
Mhm.
Und die hat das aufgeklärt, allerdings einfach durch Ermittlungsarbeit. Die hat das gar nicht hell gesehen, sondern die hat so eins und eins zusammengezählt und hat so zwei Typen, die sie mal entführen wollten, die hat sie mit diesem Mord in Verbindung gebracht.
Mhm.
Und das waren die dann auch. Tatsächlich irgendwie so. Aber diese ganze Geschichte ist so geil, weil diese beiden Entführer, die wollten sie entführen, weil sie aus ihr Geheimnisse von Prominenten erpressen wollten, damit sie die dann wieder erpressen können.
Ja.
Und sie gedacht haben, dass sie das so auch so hellseherisch denen über Leute was sagen kann und verraten kann und so.
Ja, interessant, aber es ist natürlich auch jetzt keine neue Idee, die sie da hatte, denn soweit ich weiß, das Orakel von Delphi in der Antike, das war ja auch vermeintlich nur so ein Hokuspokus oder sowas Übersinnliches, wo man hingeht und fragen kann, was jetzt alles passiert.
Ja.
Ich glaube, zu wissen, aus verlässlichen Quellen, dass dahinter ein gut organisierter Kreis von Informanten stand, die also gut vernetzt waren und politisch alles im Blick hatten und dann deswegen tatsächlich vorhersehen konnten, was passieren würde als nächstes.
Ja.
Und so kam das dazu und dass es da so raucht und dass man nicht sieht, wer da eigentlich spricht und so, das ist alles Hokuspokus gewesen und vielleicht war das einfach so eine Methode, um Politik zu machen.
So ein bisschen Zauberer von Oz mäßig.
So was.
Ja, verstehe. Mhm. In deinem Regal steht auch das Kinderverwirrbuch von Ringelnatz.
Ja.
Was, glaube ich, eines der lustigsten Bücher der Welt ist. Ja. Neben dem geheimen Kinderspielebuch von Ringelnatz.
Ja.
Dein
Lieblingsbuch.
Also zumindest mein Lieblingsgedichtbuch. Mhm. Ich liebe diese Ringelnatz-Gedichte sehr, weil die auch immer so einen guten Beat haben und so und tatsächlich sehr lustig sind. Und 50 Shades of Grey habe ich auch in deinem Bücherregal gesehen.
Oh, wirklich?
Ja.
Wie kommt denn das da rein?
Keine Ahnung, ich frag dich. Du musst natürlich
das ist da rein retuschiert worden von dir.
Du musst natürlich in alle Richtungen informiert sein.
Also ich habe das, vielleicht habe ich es wirklich gekauft aus Interesse. Ich habe zumindest den Film gesehen.
Ja.
Und ich fand diese Schauspielerin, das ist ja die Tochter von dem einen von Miami Vice. Wie heißt sie nochmal?
Von Don Johnson.
Ja, genau.
Ah, ja.
Dakota Johnson.
Ah, ja.
Sehr gute Schauspielerin.
Ja.
Also der Film war wirklich totaler Schwachsinn.
Ja.
Aber diese Schauspielerin fand ich sehr gut.
Es gibt auch diesen tollen Brigitte Bardot-Film. Ich glaube, das ist Brigitte Bardot. Hm. Wo sie das, dieses Leben in Sicherheit total ankotzt und sie dann, ich glaube, sogar Prostituierte wird oder so.
Ah ja. Ah nee, du meinst Belle de Jour mit Catherine Deneuve.
Genau, Catherine Deneuve. Genau, das war's.
Ah ja, ja.
Der ist super.
Ja, der
ist fand ich echt
super.
Extrem gut.
Ja, den habe ich neulich nochmal gesehen.
Ja, ja.
Fängt ganz toll an mit so einer Kutsche im Park und
genau.
Dann gibt es immer so Glockenklingeln von dieser Kutsche.
Ja.
So fängt er doch an.
Ja,
ne?
Genau.
Ah, genial.
Und dann habe ich auch, vor ein paar Jahren das erste Mal die Geschichte der O gesehen mit Udo Kier. Diese Verfilmung mit Udo
Nicht gesehen.
Total geiler Soundtrack.
Gelesen irgendwann mal.
Das ist ein super Buch. Soundtrack.
Ah ja.
So ein bisschen so. Ein bisschen so dieses 70er, wir entdecken jetzt Synthesizer und versuchen aber dabei so ein bisschen mystisch, schwülstig zu klingen. So fast Richtung Billie Tees ein bisschen, aber etwas geheimnisvoller.
Ja. Und wie ist der Film?
Gar nicht so schlecht. Ich finde Udo Kier als so dem Kaufmann diesem Psycho total ab.
Aha.
Und sie macht das, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer die weibliche Hauptrolle ist, aber die macht das total toll. Sehr, sehr aufregender Film.
Worum geht's nochmal? So Sadomaso oder?
Genau, sie ist ja, sie gibt sich quasi ihm hin.
Aber das Buch hatte ich jetzt nicht im Bücherregal.
Nee, das habe ich zumindest nicht gesehen. Ich konnte nicht alle Bücher erkennen.
Das hatte ich vielleicht damals dann im Keller und dann wurde es überschwemmt.
Na, da haben wir es wieder. aber sag mal, um nochmal auf dieses Imperium zurückzukommen.
Ja.
Also Möbelhorzon, haben wir jetzt drüber gesprochen. Die Regale laufen gut irgendwie.
Ja, ja.
Du hast dann noch viele andere Firmen gegründet. Mhm. Unter anderem eine Firma für Apfelkuchen. Dann
Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel.
Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel. Also sozusagen.
Ja, ja, das ist immer ein Missverständnis. Die Leute denken immer, da gab es Apfelkuchen.
Ja.
Gab es gar nicht.
Ja, nee.
Es war ein Fachgeschäft. Wenn du ein Geschäft hast mit Apfelkuchen, dann konntest du zu meinem Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel gehen und dich dort eindecken mit zum Beispiel Mobiliar für dein Apfelkuchengeschäft.
Ja.
Ja.
Wieso? Wieso lief das nicht so gut?
Ja, wieso lief das nicht so gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht war der Name doch zu kompliziert.
Ja.
Aber ein Gutes hatte dieses Geschäft. Ich habe damals dann eben wirklich Mobiliar entworfen. Und zwar aus Stäben. Ich glaube, so 24 gleich lange und gleich breite, gleich hohe Stäbe aus Eichenholz.
Ja.
Und habe daraus einen Sessel gebaut und einen Stuhl. Und den wollte ich da verkaufen. Hat natürlich keiner gekauft. Obwohl doch zwei. Zwei haben es gekauft. Die habe ich dann später zurückgekauft, weil ich die selber gerne wieder haben wollte, weil die so sehen wirklich super gut aus. Und
also die gibt es auch nur zweimal? Oder?
Nee, es gibt glaube ich insgesamt so 10 oder so.
Okay.
Und ich hatte dann noch 8 und ich wollte aber die zwei auch noch haben.
Ja.
Und einer ist eben ins Vitra Design Museum gegangen. Und dass das Vitra Design Museum aufmerksam wurde darauf, das kam, dass ich bei Instagram irgendwann 10 Jahre nach Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel, habe ich so ein Foto reingestellt von diesem Stuhl, den ich dort verkaufen wollte. und habe geschrieben, eigentlich ein Skandal, dass dieses Meisterwerk, ist wirklich ein Meisterwerk, ja, nur ein einziges Mal verkauft wurde und nicht eine Million Mal. Ja. Und daraufhin meldete sich dann der Direktor des Vitra Design Museums und sagte, Mensch, ich sehe das ganz genauso. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Und was hast du noch so? Und dann hat der eben mein gesamtes Oeuvre, ja, sagt man ja, aufgekauft. Ist jetzt alles im Vitra Design. Ich habe ja auch nicht nur das Regal entworfen, sondern auch noch so ein paar andere Stühle und Sessel und sowas. Ja. Alles immer rechtwinklig oder fast rechtwinklig. Und das ist jetzt alles in diesem Vitra Design Museum. Ich bin also der einzige Designer weltweit, dessen Gesamtwerk in diesem wichtigsten Designmuseum der Welt aufbewahrt wird.
Ja. Mhm. Das, das
könnte man jetzt mal so ein bisschen Applaus einblenden.
Ja, also, das, ich finde das auch beeindruckend. Aber es ist, du hast auch mal gesagt, diese Rechtwinkligkeit, die ja mit den Regalen angefangen hat, kommt daher, dass sie bei Bauhaus immer nur rechtwinklig zuschneiden können.
Ja, genau. Ja, ja. Also das Bauhaus
guter praktischer
hat mich,
Grund, finde ich.
Das Bauhaus, wir kommen ja alle vom Bauhaus, sagen ja immer Designer. Ja. Und das hat bei mir halt eine ganz andere Bedeutung. Ja. Die können halt immer nur rechte Winkel zuschneiden und daraus habe ich dann eben meine ersten Möbel zusammengeschraubt.
Das ist ja, die Regale sind immer MDF, glaube ich.
Ja, Birkensperrholz auch. Ja. Also MDF weiß beschichtet und Birkensperrholz weiß beschichtet.
Ich habe auch mal, als wir hier eingezogen sind, ich komme aus einer Familie von Handwerkern. Alle bei uns sind Handwerker. Meine Mutter war Keramikerin. Mhm. Meine Brüder haben sich irgendwie ein Surfboard selbst gebaut. Meine Schwester ist Schneiderin. Also handwerklich Top-Familie. Mhm. Ne? Bei mir ist so irgendwie ist da nichts von angekommen. Nee. Ich bin so der Jüngste, das ist anscheinend dann durch gewesen. Also Handwerk war jetzt auf alle verteilt.
Drei linke Hände.
Genau. Und ich bin aber begeisterter Handwerker. Also ich mach's total
trotzdem,
gerne.
Trotzdem, du versuchst es immer wieder.
Genau. Ich hab hier zum Beispiel die Böden abgeschliffen, das sieht mir jetzt nicht so gut, aber die
gut
sind nicht so besonders gut.
Habe ich auch gemacht, das macht ja auch so viel Spaß. Ne?
Boah, das ist schlimme Arbeit, oder?
Ja, aber ich hab's immer, ich habe wirklich das etliche Male gemacht. Ja. Ich habe zuerst gewohnt in der Greifswalder Straße, dann in der Lüchner Straße, dann in der Brunnenstraße, dann in der Torstraße. Ich habe immer die Böden selber abgeschliffen, weil es mir einfach so viel Spaß macht.
Aber
denn die haben ja immer so eine rote, das heißt Ochsenblut.
Genau.
Und da glaubt man ja gar nicht, wenn man da reinkommt, denkt man, oh Mensch, wie das wohl da drunter aussieht. Und dann holt man diese Schleifmaschinen,
das stimmt, ja,
die wirklich sehr schwer sind. Also das Schlimmste daran ist wirklich, die Treppen hochzutragen. Ja. Aber wenn man dann mal anfängt und dann wie mit dem Rasenmäher da so rüber geht, das ist doch herrlich.
Das stimmt, aber hier war das Problem, dass hier war Ochsenblut drauf und auf dem Ochsenblut waren noch so Teppichkleber, weil hier früher überall Teppich in der Wohnung auslag. Ja. Das ist so, man muss sich das so vorstellen wie so Putz im Grunde genommen. Und dadurch hat das, wenn du einen Meter geschleift hast, konntest du nichts mehr sehen vor Staub. Da war einfach alles.
Und das stinkt natürlich auch.
Ja, total. Deswegen, es war eine sehr staubige Arbeit hier. Und dann, wie gesagt, hatte ich auch nicht überall die richtigen Maschinen. In den Ecken sieht man eben auch noch ganz oft den alten Bodenbelag und so.
Mhm, also, ich sehe das da hinten, ja, in der Ecke, ja.
Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass ich im Wohnzimmer eine Riesenecke mit dem alten Belag habe, wo ich einfach aufgegeben habe.
Einfach keine Lust mehr gehabt, ne? Tja, Mensch.
Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir da jetzt gerade
gelandet sind. Weiß ich auch nicht.
Egal.
Dass du drei linke Hände hast.
Ja, genau, dass ich drei linke Hände habe. Und ich habe, als wir dann hier eingezogen sind, hinten im Flur zum Bad, gedacht, oh, jetzt mache ich selber auch so ein Regal. Ich habe mir diese Metall-Regalbödenträger geholt, diese ganz einfachen Winkel sozusagen.
Ja, ja.
Und alles irgendwie festgemacht und bin dann ins Bauhaus und habe mir auch MDF zuschneiden lassen.
Ja.
So dieses, aber dieses Unbehandelte sozusagen.
Ja, ja.
Und habe das alles genau ausgemessen und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat alles perfekt gepasst.
Ja.
Dann habe ich gedacht, das ist ja total geil, dass wenn man die richtigen Maße genommen hat und das dann auch so aufbaut, dann stimmt das eben auch alles.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, die DVDs einzuräumen und dann haben sich alle Böden gebogen.
Ah ja, ja, ja.
Weil ich einfach das zu dünne MDF genommen habe.
Naja, das geht ja nicht nur dir so, sondern das macht ja auch mein Hauptkonkurrent IKEA so.
Ja.
Wenn die ankommen oder wenn man sie aufgebaut hat, dann sieht alles noch gerade aus und dann stellt man Bücher rein, so ein paar Wochen hält das und nach ein paar Monaten fängt das dann immer mehr an durchzuhängen.
Das
gibt es bei Möbelhorzon natürlich nicht.
Ja. Nee, natürlich. Hm. Ich habe mir hier Plattenregale von Ikea geholt. Dieses Klassikerregal gab es ja nicht mehr. Das war, glaube ich, Pallax oder so. Hm. Und dann hatten sie so ein neues und dann habe ich mir das geholt. Das hat so verschiedene Elemente. Also entweder einfach zwei Fächer, vier Fächer oder so. Kann man dann so selber kombinieren. Und da passen Platten, wenn die ein bisschen größer sind, nicht mehr rein.
Ah ja.
Tja. Auch genial.
Ja, wirklich genial. Na. Also das Tollste ist auch, dass bei diesem, wie heißt dieses Spezial-Superregal von Ikea, das angebliche Billy, da passen ja gar keine Aktenordner rein. Nee. Also was ist denn da los? Ja. Wieso kaufen die Leute das denn trotzdem?
Na, frage mich.
Ich verstehe es nicht.
Frage mich auch. Wobei, also ich finde, also natürlich ist, was das Regal-Business betrifft, Ikea dein Hauptkonkurrent, muss man ganz klar sagen.
Ich habe ihn schon fast vom Markt gefegt.
Ne, also aus Mitte hast du sie verdrängt, muss man ganz klar sagen. Ja. Und zwar
keine einzige IKEA-Filiale mehr auf der Torstraße, weit und breit.
Ich weiß auch nicht, ob das immer mit rechten Mitteln zuging, aber da wollen wir jetzt gar nicht hier in die Tiefe gehen. Aber was man trotzdem sagen muss, bei aller und auch wir machen uns immer natürlich alle lustig über ich gehe mal eben Teelichter kaufen und dann hat man einen ganzen Beutel voll und das ist überall die gleichen Regale rumstehen und so weiter und so fort. Aber trotzdem stelle ich immer wieder fest.
Du willst jetzt aber keine Werbung für Ikea machen.
Nee, ich mache keine Werbung für Ikea. Aber ich möchte ein Lob an Ikea aussprechen.
Na gut.
Dass sie es irgendwie geschafft haben, trotzdem deutsche Wohnungen so ein bisschen schicker sein zu lassen, als wie zu Zeiten, wo es irgendwie nur diese Möbelgroßhäuser gab, diese Gelsenkirchener Barock und so.
Ach so,
da ist das ja dann schon okay, dass es sowas wie Ikea gibt.
Ja, na gut, okay.
Ich wollte jetzt auch kein Lob an Ikea
Man kann
abbringen.
Das so in Epochen, also Gelsenkirchener Barock, Ikea und dann Möbelhorzon.
Ja, genau. Ja?
Okay, so aber die Zeit ist einfach jetzt auch passé, die ist jetzt abgelaufen.
Na, ja, genau, so würde ich das auch sehen. Die Frage ist, was kommt nach Möbelhorzon?
Keine Ahnung.
Steht die Konkurrenz
schon in
den Startlöchern?
Ich muss noch 3 Jahre durchhalten, dann bin ich in Nizza, in Rente.
Ja, dann ist egal. Du hast auch mal irgendwo gesagt, dass du hast bei deiner Werkstatt das Schild aufgehangen und seitdem bist du nie wieder da gewesen.
Ja, das stimmt wirklich. Also das war im Wedding, das ist in der Prinzenallee. Ja. Da kam ich rein, hab das Schild aufgehängt und irgendwie kamen so Jugendliche mal, wollten da irgendwie was klauen, glaube ich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, also da gehe ich jetzt nie wieder hin. So war das. Aber also meine Mitarbeiter lieben die Gegend total und ich war auch dann doch nochmal da. Ich bin nicht reingegangen in meine Fabrik, aber ich bin so vorbeigeschlendert. Es ist halt, weil natürlich auch ein guter Freund von mir, Gregor Hildebrand, hat ein paar Häuser weiter auch sein Atelier.
Hat er noch das Atelier da im Wedding?
Ja, Prinzenallee, ein paar Häuser weiter. Das ist natürlich schon irgendwie so pittoresk, würde ich sagen. Ja, so eine andere Welt.
Aber du fährst ja auch manchmal noch aus.
Die Regale?
Die Regale glaube ich nicht, aber die Bilder oder so fährst du aus. Ne?
Das stimmt ja. Mhm. Nee, Regale nicht. Das machen die Lieferteams, die machen das wirklich super und das kann ich gar nicht mehr. Also das hat ja Dimensionen angenommen. Das früher, ich habe ja wirklich so angefangen. Mein erstes Auto war ein Golf, den hatte ich geliehen vom Freund. Und dann hatte ich also 2 Wege, einmal zum Bauhaus die Platten mir zuschneiden lassen, dann wieder zurück in meine Wohnung und habe dort die Regale zusammengeschraubt, dann wieder runtergetragen. Ich habe zum Glück im ersten Stock gewohnt und dann in den Golf passten so 2 dieser Regale hinten in den Kofferraum, die guckten da so schräg raus und so bin ich dann, habe ich ausgeliefert.
Das war ja.
So war das damals alles.
Also, das war so 99 oder so.
Genau.
So, ja. Und du hast dann, als du Möbelhorzon eröffnet hast, konnte jeder ein IKEA-Regal mitbringen, das zersägt wurde und hat dafür ein Horzon-Regal.
Genau, ja, das war eine Aktion, eine Werbekampagne, die ich mir ausgedacht hatte. Der Name war Umtausch plus Zersägung gleich Zufriedenheit. Ja, und dann kam. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich hatte das angekündigt und am Morgen dieses Tages, als ich dort hinkam zum Möbelladen in der Torstraße, war da wirklich schon ein Berg von IKEA-Regalen. Und ich musste die dann alle wie angekündigt zersägen. Es war wirklich eine Heidenarbeit, aber es waren so vorlaufenden Fernsehkameras.
Aber war es trotzdem eine Fehlkalkulation, die Aktion?
Wieso?
Weil so viele Leute sich ihr Horzon-Regal umsetzen.
Ja, aber das war doch natürlich ein toller Werbeeffekt, weißt du?
Ich bin übrigens immer verleitet, Horzon zu sagen.
Ja, sagen viele, aber es ist Horzon. Ja. Z.
Ah ja, eben.
Ich bin so wie Nils.
Ja, eben. Nils. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Seltsam. Aber ausliefern tue ich tatsächlich immer noch die Sternbilder sehr gerne. Mhm. Auch Wanddekorationsobjekte. Das mache ich vielleicht aus so einer Art Nostalgie. Man wird dann ja auch so faul und liegt nur noch auf dem Sofa rum und denkt so, wie schön war es doch früher, als ich noch sportlich war und Regale alleine in den fünften Stock getragen habe und so. Und jetzt bin ich dick und dann möchte man wieder was machen.
Ja.
Und dann liefert man eben wieder aus, aber dann keine Regale, sondern Sternbilder oder Wanddekorationsobjekte.
Diese Sternbilder rühren daher, dass du du hast mehrere Archive an Sternfotografie aus den 80ern aufgekauft.
Mhm.
So Glasplatten.
Darauf bin ich gestoßen. Ich habe lange recherchiert, wo die Europäische Gemeinschaft, die hat in den 70er Jahren, glaube ich sogar schon, eine Sternwarte gegründet, aber nicht in Europa, sondern auf der südlichen Halbkugel, nämlich in Chile, in den Anden, weil erstens dort da die Luft sehr klar ist, da kann man also gut die Sterne beobachten. Und außerdem gab es ein Projekt von den Amerikanern, die hatten also die nördliche Sternenhimmel abfotografiert, schon in den 50er Jahren. Und dann haben die Europäer gesagt, nachdem sie das so bewundert hatten, dem eifern wir nach und wir machen jetzt aber die südliche Halbkugel. Und dafür müssen wir da eben auch auf die südliche Erdhalbkugel und haben von dort aus den südlichen Sternenhimmel kartografiert. Und dieses Archiv habe ich ausfindig gemacht. Das sind 1200 Glasplatten. Du kannst dir ja vorstellen, so kennst ja noch diese Filmrollen, diese kleinen für kompakte Fotokameras.
Ja.
Die sind ja so 2x3 cm groß, diese Negative. Und die Negative von diesen Sternfotografien, die sind 30x30 cm groß und auf Glas.
Weißt du, wie groß ist denn da?
30x30 ist so größer als DIN A4.
Naja.
Ja, also richtig große Glasplatten. Und die lagerten in Brüssel in der Sternwarte. Und dann bin ich mit dem LKW hingefahren. Das hat wirklich 2 Jahre gedauert, um die davon zu überzeugen, mir diese Platten anzuvertrauen. Und dieses Archiv habe ich dann mit dem LKW nach Berlin geholt. Und da schlummert es jetzt in meinem Archiv. Und ich habe jetzt also den südlichen Sternenhimmel komplett in Glas. Und irgendwann war es nämlich so, dass in Brüssel, die waren, glaube ich, irgendwann ganz froh, dass ich denen das abgenommen habe. Ja. Die wollten anscheinend ausmisten.
Ja.
Und haben mir dann auch noch die nördliche Halbkugel von den Amerikanern mitgegeben. So dass ich jetzt also den kompletten Sternenhimmel vollständig habe. Das gesamte Universum befindet sich in der Torstraße.
Und da ziehst du immer so, da machst du immer so Abzüge von,
genau.
So auf 2x2 Meter oder so.
Mhm. Ja, das ist jetzt das größtmögliche Format, das größer kann man das nicht abziehen lassen. Und es gibt aber auch ein bisschen kleinere, also es fängt bei 1,20x1,20 an, die haben immer quadratisches Format, weil diese Negative eben auch quadratisch sind. Ne?
Ja.
Und die ziehe ich ab und die kann man kaufen.
Ich finde das so weird, weil wenn man das weiterdenkt, dann hätten die in Brüssel ja wahrscheinlich einfach irgendwann weggeschmissen.
Das konnten sie auch nicht, weil das ist Eigentum der Europäischen Gemeinschaft. Also wir alle sind Eigner dieser Glasplatten. Ich bin auch nicht der Besitzer.
Ah, verstehe.
Ich bin sozusagen die Zweigstelle von diesem ESO, dieses European Southern Observatory.
Ja.
In Berlin und ich verwalte dieses Archiv und kann das aber auch verwerten.
Ja. Mhm. Also das Deutsche Zentrum für Weltraumfotografie.
Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie.
Na ja, für Dokumentarfotografie.
Um mich da auch ganz deutlich abzusetzen von der künstlerischen Fotografie, die ich ja vermeiden möchte.
Ja, ja. Du bist sehr kunstaffin, du hast viele Künstlerfreunde, du bewegst dich sehr viel in Künstlerkreisen, hast jetzt gerade von Gregor Hildemann, ich bin auch ein großer Gregor Hildemann-Fan, ich habe mal vor Jahren für den RBB eine Sendung über Kunst machen dürfen, die hieß Kunst für uns, es war so ein Pilot, da ging es darum, dass Leute begleitet wurden, die gesagt haben, wir möchten gerne Kunst haben, aber wir haben keine Ahnung und deswegen zeigt uns mal, was es gibt und dann wurden die zu verschiedenen Galerien und Künstlern gebracht und dann konnten die sich am Ende entscheiden, ob die was davon kaufen wollen.
Ah.
Und da haben wir auch Gregor Hildebrand in seinem Atelier besucht,
ja,
als er gerade, glaube ich, für Miami irgendwie vorbereitet hat.
Ja.
Da habe ich mich extrem in die Arbeiten von ihm verliebt, weil das ja, ich glaube, heute macht er auch viele andere Sachen, aber da hat er immer so Lieder auf Kassetten aufgenommen und die Bänder dann auf die Leinwand geklebt, sozusagen.
Genau. Ja, alles, was er macht, hat mit Tonträgern zu tun.
Ja. Mhm. Da waren dann so Studenten, die ihm sozusagen geholfen haben, die Bilder fertig zu machen. Eine saß den ganzen Tag nur an der Anlage und hat immer das gleiche Lied auf eine Kassette aufgenommen, weil dann immer die Bilder nach dem Song auf dem Band benannt wurden.
Genau, das nimmt er wirklich auch sehr ernst. Also wenn er diese Tonbänder, die werden dann auf die Leinwand geklebt. Und da muss dann aber auch wirklich der Ton drauf sein oder das Lied, worum es da geht in diesem Bild dann.
Genau. Da hatte er zum Beispiel ein Bild, ich glaube, das war If Only Tonight We Could Sleep von The Cure, das bei seinem Galeristen ausgestellt war. Und das durfte ich dann damals für die Sendung fotografieren. Ich habe ja gerade das Polaroid. Mhm. Das durfte ich dann damals für die Sendung fotografieren. Und das ist mein Hildebrand.
Ah, sehr gut. Hat das signiert?
Ich konnte mir nie einen kaufen. Ich konnte mir nie einen leisten. Mhm. Aber dieses Polaroid trage ich seitdem mit mir rum, hat schon mehrere Umzüge überlebt, damit ich irgendeinen Hildebrand zu Hause habe.
Ja, toller Typ. Du weißt ja auch, das neue Buch fängt ja an mit Gregor Hildebrand.
Ja. Das ist ja noch bei Wentrup? Wentrup war das, glaube ich. Ne?
Ja. Unter anderem, er hat noch viele andere Galerien, weil er sehr erfolgreich ist, weltweit, wirklich ein großer Star. Und ja, ich liebe seine Sachen auch sehr.
Ist das denn, weil du dich ja immer so dagegen wehrst, Künstler genannt zu werden oder das, was du machst, irgendwie Konzeptkunst nennen zu lassen oder dich Konzeptkünstler nennen zu lassen? Es ist natürlich schon inspirierend, in so Kreisen zu sein, oder?
Ich finde es ja auch sehr interessant. Es ist ja nicht so, dass ich Kunst irgendwie ablehne. Ja. Ich möchte es nur selber nicht machen, weil es machen schon so viele andere. Ja. Und ich finde es eben interessant. Also es ist ja so.
Ja.
Das Interessante an der Kunst, ich habe hier ja Arthur Rimbaud, ein anderes Idol von mir, ist natürlich auch Marcel Duchamp, der schon vor über 100 Jahren entdeckt hat, dass alles, was man zu Kunst erklärt, eben auch Kunst ist.
Mhm.
Das ist ja das Interessante. Beziehungsweise war es interessant vor 100 Jahren und dann ist es irgendwann ja auch langweilig geworden.
Ja.
Trotzdem machen das die Künstler ja immer noch. Und also immer noch Dinge zu Kunst zu erklären, das fand ich einfach nicht erstrebenswert. Und habe mir dann irgendwann überlegt, man müsste einfach irgendwie das auf den Kopf stellen, dieses Prinzip.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was ich mache. Ich versuche eben Dinge zu machen, die interessant sind, die aber keine Kunst sind. Und besonders interessant finde ich es, wenn ich Dinge zu Dingen erkläre, also zum Beispiel jetzt diese Wanddekorationsobjekte, die aussehen wie Kunst, aber die ich eben nicht zu Kunst erkläre, sondern zu Wanddekorationsobjekten, was sie auch sind. Sie sind ja auch wirklich dekorativ. Oder die Sternbilder, das sind natürlich Dokumentarfotografien. Mhm. Man könnte sie natürlich auch zu Kunst erklären, aber es ist mir einfach zu einfach. Ich wollte das eher auf den Kopf stellen.
Ich war letzten November, haben wir so eine Amerika-Reise gemacht und da war ich in Washington. Da gibt es eine riesen Museumsmeile, Smithsonian und so. Mhm. Da war ich dann im Museum für moderne Kunst, weil ich finde Kunst einfach wahnsinnig interessant. Ich finde auch Konzeptkunst ganz aufregend und so.
Ja.
Und dann da war eine Duchamp-Ausstellung, eine Duchamp-Special-Ausstellung, wo so das ganze Werk und Wirken und Leben von Duchamp erklärt wurde.
In Philadelphia, was?
In Washington war das.
Washington, okay.
War, glaube ich, so eine Wanderausstellung.
Ah, ja.
Und da wurde das alles so ein bisschen erklärt. Und da waren dann natürlich diese sogenannten Ready-Mades. Mhm. Da ist ja das berühmteste, diese Speiche auf dem Hocker.
Fahrradrad auf dem Hocker,
genau. Ja. Mhm. Dieses Vorderrad auf dem Hocker. Das, glaube ich, sogar auch im Museum Ludwig in Köln steht.
Ja, der hat es dann in den 60er Jahren neu aufgelegt. Das Original ist verschollen, aber er hat es in den 60er Jahren, da gab es einen sehr geschäftstüchtigen Galeristen, Arturo Schwarz in Mailand. Und der hat dann in Ende der 60er, also 68 ist Duchamp, glaube ich, gestorben. Und da gibt es eben dieses Fahrradrad auf dem Barhocker, auch in einer neu aufgelegten Version. Was mittlerweile in allen Museen steht, wurde sofort dann von allen Museen aufgekauft.
Ja.
Und er hat eben, dieser Arturo Schwarz hat diese ganzen wichtigen Ready-Mades von Duchamp, die längst im Original verschollen waren, neu aufgelegt als Serie.
Mhm. Naja. Und also es gibt ja einige Werke von Duchamp, die auch nach wie vor noch diesen riesigen Ruhm haben, die sozusagen in so einen weltweiten Kunstkanon gehören, also wie auch Sissi, Ne Pas Une Pipe und so. Aber als ich durch die Ausstellung gelaufen bin und ich finde sowas immer ganz faszinierend, ich bin zum Beispiel auch ein großer Warhol-Fan, ich finde, es gibt ganz viele Arbeiten von Warhol, die total geil sind und so total unterschätzt werden oder unbeachtet geblieben sind, zum Beispiel diese Zeitkapseln, die er mal gemacht hat. Da könnte ich Wochen mit verbringen, mich darüber zu freuen, wie genial ich das finde. Als ich durch diese Duchamp-Ausstellung gelaufen bin, habe ich am Ende dieser Ausstellung gedacht, ach, das gefällt mir alles nicht mehr.
Ah ja?
Irgendwie, ich weiß nicht, warum, aber ich habe am Ende gedacht, was für ein Scheiß.
Also das kann ich wirklich überhaupt nicht behaupten von mir.
Das ist seltsam, in eine Ausstellung reinzugehen mit so einer Grundsympathie und am Ende zu denken, aber vielleicht lag es auch an der Ausstellung, weil die einfach schlecht kuratiert.
Also ich war vor 2 Jahren im MoMA in New York und habe da gesehen dieses Objekt, was er aus Glas gemacht hat, auf das man 2 Stunden lang mit einem Auge starren soll. Und das habe ich dann auch versucht. Aber das sieht auch wirklich, es sieht einfach so gut aus und das hat auch so eine magische Aura. Ich finde es einfach fantastisch. Okay.
Ja. Naja, ich kann dir Duchamp nicht ausreden.
Heute nicht. In Rio vielleicht oder in Nizza.
Ja, sehr gut. Da werde ich das dann nochmal versuchen. Ich habe gelesen, einer deiner Lieblingsfilme, da habe ich mich natürlich auch, weil wir hatten ja auch gerade eben schon das Thema Film, einer deiner Lieblingsfilme ist Repo Man mit Emilio Estevez und Dennis Hopper.
Ist das so?
Du hast mal erzählt, du hättest ihn so toll gefunden und dann hättest du bei irgendeiner Jubiläumsfeier das Kino bei euch um die Ecke gemietet und den deinen Mitarbeitern gezeigt.
Ah, wirklich? Wann habe ich das erzählt?
Kennst du den nicht, oder? Repo Man von 1984 hast du geschrieben. Ja. Hättest du dann angezeigt? Na gut, ist natürlich wahrscheinlich auch lange her und deswegen erinnerst du dich dann
nicht mehr. In welcher Phase meines Lebens mag das gewesen sein?
Das ist eine gute Frage.
Repo Man, erzähl mal kurz, ja, irgendwas.
Die sind bei Harry Dean Stanton und Emilio Estevez. Harry Dean Stanton arbeitet als Repo Man, das heißt, dass die so Autos zurückholen von Leuten, die nicht mehr finanzieren können. Und Emilio Estevez fängt bei ihm an und ist so ein junger Punk, der immer auch so...
Den haben wir im Arsenal gesehen und das war, ja genau, ich bin mit meiner Belegschaft, Möbel Hotson, Fabrik, gesamte Belegschaft, so 25 Mann sind wir ins Arsenal-Kino gegangen und haben diesen Film gesehen. Wahnsinn. Ja, echt gut.
Super Film.
Ja, irre gut.
Ja. Aber ich dachte, du wolltest jetzt sagen,
Menschen am Sonntag.
Ja, das habe ich auch gelesen. Da hätte ich dich das jetzt...
irre guter Film. Es ist der erste Film von Billy Wilder.
Na.
Noch ein Stummfilm.
Genau.
Ist es wirklich noch ein Stummfilm?
Auch super. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, ganz am Ende auf der letzten Tafel, und das finde ich so geil daran, steht 4 Millionen warten auf den nächsten Sonntag.
Ja,
damit endet der Film.
Ja, ja, ja. Das ist total geil, finde ich. Ja, dann ist wieder Woche.
Genau.
Und dann
geht ja am Montag wieder los.
Ja, genau. Und am Sonntag ist wieder Sonntag.
Eigentlich es handelt ja, glaube ich, von 5 Personen, Menschen am Sonntag. Und eine von denen ist Plattenhändlerin. Also eigentlich ist das echt ein relativ moderner Film.
Und diese Plattenhändlerin ist die Großmutter von einer Freundin von mir. Friederike heißt sie.
Wirklich?
Und, ja, es ist total verrückt. Ich habe die mal kennengelernt. Bei so einem Abendessen und dann kamen wir so ins Reden über Filme und dann habe ich ihr erzählt, ja, ich habe gerade gesehen Menschen am Sonntag und wie mich der berührt hat und dann sagte sie, ja Mensch, und meine Großmutter ist diese Plattenhändlerin, die am Kudamm da in dem, die wird ja eingeführt, alle diese Charaktere werden ja so genial eingeführt. Ja. Also zum Beispiel gibt es da ja den Weinreisenden, der so ein ganz schlimmer Frauenheld ist, der eine Frau nach der anderen verbraucht sozusagen. Und dann gibt es eben auch diese blonde, hübsche Verkäuferin, die heute, und dann steht da, die heißt so und so und hat heute schon 27 Mal mein kleiner grüner Kaktus verkauft. Das war damals anscheinend so der Hit. Ja. Und genau, und das war die Großmutter von Friederike. Ja, verrückt.
Sehr lustig. Mhm. Ist es eigentlich, was ich so interessant finde, ich finde, auch wenn du kein Künstler bist und nicht Künstler nennst, können wir durchaus über Kunst reden,
natürlich,
weil du eben sehr, sehr verwurzelt bist in so eine Berliner Kunstszene irgendwie. Mhm. Es gibt ja so diesen als Gag, diesen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ein super flacher Gag, der auch so basiert auf diesem, dass viele Menschen die sich nicht mit Kunst beschäftigen oder kein Interesse daran haben, was ja völlig legitim ist, die aber dann ganz oft, wenn sie dann irgendwas sehen von Boys bis, immer sagen, das kann ich aber auch. Und man denen immer zurufen will, ja, du machst es aber halt nicht. ist diese eine seltsame Art von Kunstfeindlichkeit oder so eine, das sich nicht damit beschäftigen wollen, demonstrativ. Ist das, gibt es das heute mehr, als es das jemals gab?
Also ich kann das eigentlich gar nicht einschätzen, ob es das überhaupt noch gibt, weil also ich habe das, kriegst du das noch mit, dass Leute so.
Also ich habe das Gefühl, dass so dieses, ist das Kunst oder kann das weg, was so meines Erachtens nach daraus so entstanden ist, noch mega angesagt ist, so als Spruch und als Gag und als Meinung über Kunst.
Hier in Pankow vielleicht. In Mitte ist es anders.
Hier in Pankow ganz bestimmt.
In Mitte ist es anders. Da möchte wirklich jeder immer noch Künstler sein. Und da wischt keiner eine Fettecke weg. Also dieser Spruch, ist das Kunst oder kann das weg, ist basiert ja wahrscheinlich auf dieser Geschichte von der Putzfrau im Museum, die eben die Fettecke einfach mal so weggewischt hat. Ja. Also Mitte ist davon nicht zu spüren, von dieser Tendenz hier aus Banco.
Okay, also Mitte bleibt künstlerisch stabil. Dann bin ich ja beruhigt. Du hast mal gesagt, es gibt hier noch zwei Sachen, die ich mit dir mal klären wollte, die ich sehr interessant fand. Und zwar einmal hast du gesagt, Berlin sei die hässlichste Stadt der Welt.
Ja, das stimmt auch.
Ist das immer noch deine, warst du jemals in Köln?
Ja, doch. Ja klar, es gibt natürlich extrem viele hässliche Städte, besonders in Deutschland, und das liegt natürlich am Zweiten Weltkrieg, weil da alles zerbombt wurde und dann mehr schlecht als recht wieder aufgebaut wurde. Während natürlich in anderen Ländern, die das Glück hatten, nicht zerbombt zu werden, ist es halt anders. Ja. Und wenn man aus solchen Städten dann nach Hause kommt, wieder nach Berlin, dann fällt einem das ja auch immer viel stärker auf als sonst, wenn man sich die ganze Zeit in Berlin bewegt, hält man das ja irgendwann für Normalität. Ja. Also wenn man wirklich mal mit offenen Augen durch die Torstraße geht, da, also es ist wirklich ein Trauerspiel.
Es sind echt einige Verbrechen.
Und es ist so furchtbar. Und trotzdem hat diese Straße einen Ruf weltweit. Und woran liegt es? Natürlich an nur dir. An mir. Ja, genau.
Natürlich nur an dir.
Ja. Aber es ist natürlich wirklich die hässlichste Straße der Welt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich finde es so lustig, jetzt ist es natürlich nicht mehr so, aber früher vor Corona wurden ja immer die Busladungen von Touristen ausgeladen auf der Torstraße. Ja. Und dann laufen die da immer durch diese Straße und ich frage mich, was sehen die da eigentlich? Aber es kann natürlich auch sein, dass wir das einfach banal finden, weil wir es gewohnt sind. Ja. Und wenn wir nach Rom kommen, dann wundern sich die Römer natürlich auch so, was glotzen die jetzt diesen Stein an? Weißt du? Ja, ja. Immer das, was man kennt, findet man ja irgendwie blöd. Also ja, das hat sich bei mir auch erst so ab 30 oder so wieder umgedreht. Ich fand ja auch, dachte auch mal, deutsche Landschaft ist wirklich richtig scheiße. Ja. Und überall in anderen Ländern ist es viel schöner. Und dann, wenn man irgendwann so mit dem Zug durch Deutschland fährt, so am Rhein entlang oder so, dann merkt man, dass es natürlich Quatsch ist, dass es auch wunderschön ist. Und aber dafür muss man eben auch in die Ferne gegangen sein und dann wiederkommen, um das schätzen zu können.
Das stimmt. Mir hat zuletzt eine Fotografin auch erzählt, sie war im dunkelsten Ort Deutschlands.
Ah, ja.
Es gibt so ein Dorf in Brandenburg und Niedersachsen, da irgendwann an der Grenze. Wo die Lichtverschmutzung sozusagen auch ringsum so gering ist, dass das der dunkelste Ort gilt.
Und da kann man bestimmt gute Sternenfotos machen.
Absolut.
Ah ja.
Da sieht man die Milchstraße mit dem bloßen Auge.
Wirklich?
Ja.
Ist das so?
Ja.
Aha. Gut. Dann fahre ich da mal hin.
Na, unbedingt. Ich habe leider den Namen vergessen, aber ich glaube, wenn man Dunkeldorf. Ort Deutschland
Dunkeldorf
googelt, dann wird man das schnell finden. Eine andere Geschichte, die ich gelesen habe, ist, das ist wahrscheinlich schon was länger her, aber du wolltest mit zwei Freunden, glaube ich, einen Flughafen in Brandenburg bauen.
Sag mal, kann das sein,
dass... Für Ryanair.
Ja, und zwar weißt du, mit wem ich das machen wollte? Mit Matthias Rust. Kennst du den noch?
Den wirklich? Mit Matthias,
der Kremlflieger.
Der Kremlflieger.
Auch großes Idol meiner Kindheit.
Spätere Pokerspieler, glaube ich.
Er ist Pokerspieler. Und ich habe ihn ja auch mal kennengelernt. Das war total verrückt. Ich bin nach Zürich eingeladen worden, um da so eine Diskussion zu machen an der Uni. Und der Professor fragte mich, das Tolle daran an dieser Reihe von Podiumsdiskussionen ist, du kannst dir einen Wunschgast aussuchen, der da auch mitkommen soll,
ja,
mit hinkommen soll. Und dann dachte ich, habe ich lang nachgedacht, wen könnte man sich dafür wünschen, dass der mit mir auf der Bühne sitzt zusammen. Und dann fiel mir ein Matthias Rust. Und das war wohl sehr schwer, den zu bekommen.
Ja.
Er lebt in der Karibik.
Ja.
Und ist professioneller Pokerspieler,
ja,
lebt davon anscheinend sehr, sehr gut.
Ja.
Also hat sich das sehr teuer bezahlen lassen, diesen Flug nach Zürich. Ich hatte so ein bisschen Angst, darf man das sagen, den zu treffen.
Ja,
er ist aber total netter Typ. Ja. Total netter Typ. Hast mir sogar neulich, ich habe das gar nicht gewusst, auf Instagram sind wir, wir folgen uns.
Ach, der ist auf Instagram? Oh, den muss ich auch gleich folgen.
Ja, ja. Oder war es... Kann auch sein, dass mich da so aus der Facebook-Vergangenheit so eine Nachricht erreicht hat, wo der irgendwie eine Story von mir irgendwo kommentiert hat. Und da dachte ich so, Mensch, hä? Matthias Rust? Ach so, stimmt.
Ja.
Matthias Rust, ich kenne den ja.
Ja.
Ja. Oh, ja, genau. Mit dem wollte ich einen Flughafen gründen in Rönnebeck.
Ja.
Das ist so ein kleines Dorf vor Berlin, vor den Toren Berlins.
Also ihr habt den BER vorweggenommen, da war der noch gar nicht geplant. Da
ja,
war der gar nicht.
Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, ich wollte auch lange Zeit, wollte ich einen Pilotenschein machen. Ja. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft.
Ja.
Ich segel viel und sehr gut.
Du hast auch ein Boot, ne, am Wannsee, ja, oder so. Ja.
Und das hält einen natürlich auch immer so ein bisschen davon ab. Ich glaube, man muss sich da tatsächlich entscheiden. Also ein Mythos ist ja, dass man entweder nur Segler oder Skifahrer sein kann. Hm. Denn ich habe im methusalemischen Alter von 85 nochmal Skifahren gelernt.
Auch sagenhafte Instagram-Stories sind das gewesen, wo du durch den Schnee gekämpft hast.
Und also wirklich, ja, ja, genial. Meine Reise, ja, es war wirklich super. Ich fahre mittlerweile sehr gut Ski.
Ja.
Ich bin wirklich...
Meinst du, ist es olympisch?
Ja, das geht, ja, es ist medaillenverdächtig.
Ja.
Und aber man kann eben auch segeln und auch Skifahren. Das stimmt also nicht, dass man sich für eins der beiden entscheiden muss.
Wahrscheinlich
aber
so ein Münchner Klischee, ne? Dass man sich für eins entscheiden muss.
Ja, doch, die segeln natürlich auf dem Starnberger See.
Ja.
Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es stimmt nicht und aber es könnte sein, dass man sich entscheiden muss zwischen Segeln und Fliegen.
Aber es gibt doch wahnsinnig viele Wasserflugzeuge. Also eigentlich sollte das...
Ich bin natürlich auch großer Wasserflugzeug-Fan.
Eigentlich gibt es ja eine Verbindung. Also eigentlich sollte das möglich sein.
Deswegen ist ja auch meine Lieblingsstadt Friedrichshafen am Bodensee.
Wegen BASF.
Wegen, Dornier. Es gibt ja diese große Tradition der Wasserflugzeuge,
ja,
die dort angefangen hat. Und auch die Zeppeline. Ist ja alles am Bodensee und deswegen finde ich den Bodensee ja auch so schön. Vielleicht kann man da auch als Rentner hinziehen. Dritte Option.
Aber welche Seite?
Welche Seite?
Schweiz Österreich, Deutschland.
Keine Ahnung.
Oder direkt Blumeninsel Mainau.
Ja, fände ich vielleicht ganz gut. Wie heißt der? Graf Bernadotte, ne?
Na.
Lebt er?
Na.
Lebt er noch?
Weiß ich nicht.
Vielleicht ist da zu mieten jetzt oder so. Schmetterlinge züchten.
Es gab früher im Kölner Zoo einen Schmetterlingsraum. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber da konnte man reingehen, da waren nur Schmetterlinge drin.
Mhm.
Aber irgendwie sind die ja auch, also die sehen zwar schön, aber die sind ja auch so
zerbrechlich.
Ich finde so alles, was so nervös flattert, macht mich auch sofort nervös.
Mhm. Ja gut, die sitzen dann ja auch so und machen die Flügel so ganz langsam auf.
Ja.
Dann muss man halt da sein.
Ja.
Aber wenn die so flattern, dann ja. Ja.
Sind ja auch nur Motten, auch nur bunte Motten. Ich finde das interessant, also wenn man deine Bücher liest, das neue Buch habe ich jetzt noch nicht
stimmt, durch. Ich bin ja auch Autor.
Du bist ja auch Autor, Sachbuchautor, wie du immer sagst.
Ja, Sachbuchautor.
Das neue Buch habe ich noch nicht durch, aber das weiße Buch habe ich damals extrem gerne gelesen, auch wenn ich mich geärgert habe, dass die, ich habe ja dann die Taschenbuchausgabe gekauft, die gar nicht mehr weiß war, da bist du drauf und ein Foto von dir und ich habe es dann auch verliehen und habe gedacht, Mensch, das hätte ich aber gerne in weiß gehabt, das ist immer das weiße Buch.
Sag mal, aber ich glaube, ich habe es wirklich nicht mitgebracht.
Aber,
ich habe das neue Buch mitgebracht.
Ja, das neue Buch habe ich mir dann natürlich sofort geholt, damit ich es quasi in seiner Originalform...
ich schick's dir doch mal. Das ist nämlich jetzt neu aufgelegt worden, das weiße Buch, in der Originalform.
Ah ja.
Ja.
Ah, sehr gut.
Ja, ja, habe ich durchgesetzt.
Dann komme ich mal vorbei.
Ja. Ich habe ja auch eine Buchhandlung, genau.
Stimmt.
Die Sach- und Fachbuchhandlung in der Torstraße 94.
In der Torstraße gibt es übrigens auch den besten Comicladen in Berlin.
Ja,
Grober Unfug.
Grober Unfug.
Oben auf
ja, kenne ich.
Aber was ich, also ich finde deine Bücher wahnsinnig toll. Ich habe die sehr gerne gelesen oder ich habe das Weißbuch sehr gerne gelesen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass die Leute sagen, ja, aber das ist natürlich auch ein Behauptungsroman oder ein Schelmenroman, wird es oft genannt. Mhm. Man weiß nicht, was wahr ist, man weiß nicht, was nicht wahr ist.
Und darüber können wir reden und da kann ich jetzt gleich mal klarstellen, dass wirklich das 100% wahr ist.
Ja.
Alles.
Und ich finde das interessant, weil da hätte ich niemals drüber reden wollen, weil ich finde es total egal, was darin war und was nicht. Also ich glaube dir alles grundsätzlich, weil ich so, weil das meine Herangehensweise sowieso ist, ein Buch zu lesen. Ich glaube einfach erstmal alles.
Ja.
Und
gute Einstellung.
Und das ist doch auch schön, zu wissen, dass das alles wahr ist.
Natürlich.
Und
man braucht es aber nicht, meinst du? Ja.
Ich glaube, es ist einfach, es ist so egal, wie wahr alles ist. Findest du nicht auch, dass Wahrheit und Wahrhaftigkeit total überschätzt, Wahrhaftigkeit ist was anderes, aber dass Wahrheit so als Wert total überschätzt wird?
Ich finde es für mich persönlich sehr
wichtig. Für dich ist natürlich eklatant.
Ja, ja. Also es ist für mich wirklich wichtig, weil ich kann ja, ich könnte mir ja gar keine Lügen ausdenken.
Ja.
Ich habe ja keine Fantasie. Das ist ja mein Riesenproblem. Ja. Deswegen bin ich ja beim Sachbuch gelandet, weißt du? Und ich kann nur das aufschreiben, was mir passiert ist.
Klar.
Ja, deswegen ist das, was
da... Aber was hältst du jetzt von Kollegen, zum Beispiel ein Buch, das sich ähnlich anfühlt, Risiko des Ruhms, Rocco Schamoni, solche Romane, wo man nicht sicher sein kann, was ist wahr, was ist nicht wahr.
Schön, klar.
Ist eigentlich eine legitime Form des Sachbuchs.
Ja, also darauf rumzureiten, dass alles wahr ist, ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Ne? Ja, stimmt, es tut mir leid, aber in meinem Fall ist es tatsächlich so.
Kennst du, ich habe ein extrem interessantes Buch gelesen, an das ich mich immer wieder erinnert gefühlt habe. Also das habe ich erst nach deinem Buch gelesen, aber ich dachte, da gibt es Parallelen. Und zwar von Captain Bilbo. Sagt dir der was? Jack Bilbo?
Nein.
Jack Bilbo war ein jüdischer Abenteurer aus Berlin, in den 30er Jahren in Berlin geboren.
Aha.
Musste dann fliehen, war dann unter anderem bei den Anarchisten in Spanien, hat auch im Widerstand gegen die Nazis gekämpft in Frankreich, war auf der ganzen Welt unterwegs, hat irgendwie...
Wieso kenne ich den nicht?
Hat Ausstellungen gemacht, hat Skulpturen gemacht und ausgestellt, irgendwann in den 50ern und ist dann am Ende wieder in Berlin gelandet, hatte dann in Charlottenburg am Olivierplatz eine Kneipe, die hieß Captain Bilbos Hafenspelunke oder so. Wo er mit seiner Frau, bis er gestorben ist, irgendwie Mitte 60er oder Ende 60er, die er betrieben hat. Und wo er allen Leuten irgendwie seine Geschichten erzählt hat. Und ich habe mal sein Buch, er hat mehrere Bücher geschrieben. Und ich habe dann sein Buch gelesen, das er über seine Biografie, wo man sich auch nicht sicher sein kann, ob das alles stimmt, was er da drin so erzählt. Er hat dann wohl auch irgendwann mal Kanonen bedient und so im Krieg und
das muss ich mir sofort kaufen.
Ja, das ist ein ganz tolles, ist auch vergriffen, gibt es nur noch antiquarisch, aber ist wirklich sehr, sehr lesenswert und ein ganz toller Lebensroman. Und an den habe ich mich so ein bisschen, auf den bin ich auch nur gestoßen, weil ich glaube vor 3 Jahren oder so, ich meine, Daniel Richter mal eine Ausstellung über den gemacht hat, also wo er so ganz viele Bilder über dessen
daher kenne ich das,
Story
ich.
Irgendwie gemacht hat, so ganz viele Arbeiten.
Ich habe darüber auch gelesen.
Ja. Genau, aber ist ein super lesenswertes Buch, ganz toll. Und da habe ich mich aber auch so ein bisschen dran erinnert gefühlt, weil das auch so einer ist, weil bei dir ist ja, ich habe bei dir immer das Gefühl, bei den Firmen, die du gründest, ist die Idee so, also du guckst dich, wie das richtige Unternehmer eben so machen. Das hättest du auch in den Büchern, wie man reich wird, lesen können, wenn du sie gelesen hättest.
Ja, hätte ich mal.
Dass du dich umguckst und überlegst, wo ein Bedürfnis bestehen könnte und versuchst, diese Lücke zu füllen.
Genau.
Also,
ja, das muss man immer tun. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Marketingstrategie, dass man den Markt analysiert und schaut, wo kann ich einsteigen? Wo bin ich konkurrenzlos? Mhm. Also das war zum Beispiel bei der Partnertrennungsagentur namens Separitas, die ich gegründet habe. Da habe ich natürlich auch den Markt analysiert und gesehen, aha, es gibt viele Partneragenturen.
Ja.
Zum Beispiel, wie heißen die alle? Also Neu oder, Parship oder so.
Ne? Naja, es gibt ja auch so in Berlin, ich finde das immer so niedlich, wenn ich an so Partner, an so richtigen Partneragenturen vorbeifahre, so kleine Büros, die dann so Happy Life heißen oder so.
Gibt es auch
so 2, 3.
Ja, richtig gut. wer da wohl reingeht.
Es gibt einen am Nikolai-Viertel, glaube ich sogar, da fahre ich immer dann vorbei.
Also weißt du, was übrigens das Allerbeste überhaupt ist?
Was denn?
Das sind diese Anzeigen im, ist das glaube ich im Zeitmagazin? Es ist so unglaublich gut. Also die musst du mal durchlesen. Das war auch eine große Inspiration. Im neuen Buch geht es auch lange Zeit darum, wie man Frauen kennenlernt.
Ja.
Ich habe da ein großes Problem leider damit.
Ja.
Und eine Strategie war dann eben auch diese Partner, eine Partnerschaftsanzeige, wie sagt man eigentlich, Partneranzeige eine Stelle? Nee, eine Hochzeitsannonce oder
ja.
Also ich, okay. Er sucht sie, sie sucht ihn,
ja.
Aufzugeben. Und dafür war eine große Inspirationsquelle diese Anzeigen in diesem Zeitmagazin. Wirklich faszinierend, was da so geschrieben wird. Unglaublich. Aber
man müsste es eigentlich auch mal selber aufgeben, um gucken, was man da für Rückmeldungen kriegt. Ich finde das eigentlich ist das so, man liest die ja immer so halb belustigt.
Also ich wage mal die Behauptung, dass das alles totaler Schwachsinn ist. Das ist da einfach, das sind alles Trickbetrüger.
Glaubst du?
Ja, ja. Ja,
ich glaube immer, dass das Agenturen sind, die Anzeigen schalten.
Es sind noch nicht, genau, es sind Agenturen, die davon leben, dass da arme Frauen, die einsam sind oder Männer wie ich, die gerne eine Frau kennenlernen möchten, aber nicht wissen, wie.
Klar.
Ja, wie geht's denn nun? Ja, genau. Man gibt eine Annonce auf, klar.
Das heißt übrigens Kontaktanzeige.
Ah ja, Kontaktanzeige, ja. Danke.
Benzel,
ja. Danke.
Recherche und Archiv. aber ich wollte eigentlich erzählen, ich hatte den Markt analysiert. Es gibt viele Partneragenturen, Parship und so weiter.
Mhm.
Aber was es nicht gibt, es gibt keine Partnertrennungsagenturen. Und da bin ich dann sofort eingestiegen.
Das ist doch ein Markt.
Hm. Ja, genau. Da bin ich nämlich nicht ein Konkurrent unter vielen, sondern ich bin konkurrenzlos.
Ja.
Das war so der Impetus, da anzufangen. Und ich war dann auch konkurrenzlos, aber trotzdem sehr, sehr einsam. Also das in diesem Büro hat nie jemand angerufen.
Wirklich nicht. Also der Bedarf an professionellen Trennungen ist
also die Idee
gering.
War ja folgende. Du hast dich verliebt in eine Frau oder in einen Mann, wenn du eine Frau bist. Und dann merkst du, diese Person ist aber schon in einer anderen Beziehung, schon verheiratet.
Okay.
Und dann kannst du Separitas kontaktieren.
Dass die beiden trennt.
Die bringen dieses Paar auseinander.
Ah,
ja.
Okay.
Ja. Geniale Idee eigentlich.
Absolut genial.
Ja.
Was waren also die angedachten Strategien, um das?
Naja, man muss natürlich zuerst einmal, es soll ja so ablaufen, dass dieses Paar, was da getrennt wird, das gar nicht merkt.
Dass sie das wollen, dass sie denken, dass sie es wollen.
Die wollen irgendwann sich trennen und wissen gar nicht warum, aber dahinter steckt natürlich Separitas. Und das lasse ich mir natürlich dann auch bezahlen. Ne?
Ja, klar.
Und das kostet nicht zu wenig.
Das glaube ich.
Denn da muss man natürlich auch ein bisschen einsteigen in dieses Leben, was es da zu trennen gilt.
Ja.
Du musst also da im Auto warten, musst vielleicht, wenn es dann ein Paar ist, was sich so in Kreisen bewegt, auf dem Golfplatz, Côte d'Azur.
Gewohnheiten studieren.
Da muss man natürlich dann die ganze Zeit am Ball bleiben und das kostet.
Mhm.
Das kostet.
Naja.
Ja. Trotzdem, es hat wirklich überhaupt niemand da angefragt und das ist eigentlich auch eine schöne Nachricht. Eine romantische,
auf eine Art,
gute Nachricht.
Ja. Aber für dich ist es halt keine
für
gute
Nachricht.
Für mich
war es eine schlechte Nachricht.
Ja.
Ja. Also die Firma hat kein Geld eingebracht.
War das die erfolgloseste Firma, die du je gegründet hast?
Was gab es denn noch? Also es gab auch Hortson Spülensparadies.
Ja, da hatte ich das Gefühl, das läuft nicht so richtig gut.
Das lief nie so richtig gut.
Ja, das waren so Einbauspülen.
Das waren Edelstahlspülen.
Ja.
Und die Idee dabei war eigentlich jetzt mal wegzukommen von diesem Klein-Klein des Einzelhandels. Immer nur so ein Regal oder so, weißt du?
Mhm.
Hin zu, jetzt verkaufen wir mal, das sollte eben der Großmarkt-Gedanke.
Ja.
Weißt du, der Großmarkt. Großhandel.
Klar.
Nicht eine Edelstahlspüle, sondern Mindestabnahmemenge 100 Edelstahlspülen.
Ja.
Hat aber auch nicht funktioniert.
Also aber man muss ja wirklich sagen, der Kunde hat versagt in dem Fall.
Der Kunde hat total versagt.
Ja.
Es lag eben an diesen Touristen, die jetzt Gott sei Dank weg sind dank Corona,
ja,
die eben diese Torstraße bevölkern und da kommt keiner mit EasyJet nach Berlin.
Um 100 Spülen zu kaufen.
Um 100 Spülen zu kaufen.
Klar.
Ja. Aber jetzt haben wir eben die Chance, nochmal von vorne anzufangen.
Ja, finde ich gut.
Eine der vielen Chancen, die diese Krise, also Krisen bieten ja immer viele Chancen, ja, aber das ist eine davon, der aktuellen Krise, jetzt da auch nochmal mit den Edelstahlspülen ganz von vorne anzufangen.
Hast du da schon vorproduziert? Hast du irgendwo ein Lager mit?
Ich habe ein Lager.
5.500 Spülen?
Ich habe übrigens auch ein Lager, weil diese Platte hier vor uns liegt. Ja. Ludwig Amadeus Horzorn, Me, Myself and I. Da haben wir uns informiert, wie viel kosten das eigentlich, so eine Platte pressen zu lassen.
Ja.
Und das wird natürlich immer billiger,
je mehr man
pressen lässt. Ja. Und dann waren wir irgendwann bei 100.000 Stück. Und die habe ich eigentlich noch komplett.
Ja. Ich habe eine gekauft. Also da habe ich eine ergattert. Peaches, mit Peaches zusammen.
Genau.
Was ich interessant finde, ist, dass, also abgesehen davon, dass ich das Lied wirklich extrem mag, finde ich aber vor allem, wenn man so bis zum ersten Refrain hört,
ja,
dass dieses so eine, ich möchte mal sagen, hauchzarte Hommage an Sunshine Reggae.
Sag mal, das gibt's doch nicht. Das hast du wirklich gehört? Das ist wirklich total verrückt. Das ist mir neulich eingefallen und ich konnte es einfach nicht glauben. Es war so, pass auf. Wir haben folgenden Plan gehabt. Wir wollen einen Nummer 1 Hit.
Ja.
Unbedingt.
Ja.
Und ich hatte damals bei Möbel Horzon arbeitete dieses Obergenie Armin von Milch. Der hatte früher diese Band Milch.
Ja, vor zwei Tagen habe ich noch 500 gehört. Also das große Milch-Album, das leider nie auf Vinyl erschienen ist. Aber mit Hallo Wessisau und so. Wahnsinnig gute Platte.
Unglaubliches Genie und ich musste ihn leider irgendwann rausschmeißen, weil es nicht mehr, also das war wirklich nicht mehr rechtwinklig. Man konnte es nicht mehr rechtwinklig nennen. Aber ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und wir haben diesen Hit geschrieben.
Ja.
Me, Myself and I. Von Peaches gesungen. Und dann
habt ihr euch an diesem KLF-Handbuch orientiert?
Das hat mir dann später jemand erzählt, dass es dieses Handbuch gibt, wie man einen Nummer 1 Hit schreibt. Und das hätte ich mal vorher in die Finger bekommen sollen. Also wir haben es wirklich so gemacht, wir haben aus den letzten 20, 30 Jahren alle Nummer 1 Hits uns angehört und dann analysiert. So, was sind die Eigenschaften, die so ein Nummer 1 Hit haben muss?
Ja.
Also Beats per Minute, Tonart und so weiter, was im Text vorkommen muss und so weiter. Liebesgeschichte zum Beispiel, also Me, Myself and I ist ja auch eine Liebesgeschichte zwischen mir und meinem Regal.
Ja, absolut.
Und dann wurde die, irgendwann kamen wir dann, dann hatte Armin von Milch dann mir sowas vorgespielt und da habe ich gesagt, ja, das klingt schon gut, aber mach doch nochmal hier so ein paar Knöpfen gedreht.
Mhm.
Und irgendwann haben wir das so angehört und dachten, das klingt richtig gut, aber Moment, das klingt ja total wie Sunshine Reggae.
Ja.
aber das ist total verrückt, dass du das jetzt sagst, weil ich habe es neulich dann nochmal gehört und ich finde, es klingt kein bisschen so wie Sunshine Reggae. Es klingt überhaupt nicht nach Sunshine Reggae.
Aber es ist doch die Melodie von Sunshine Reggae.
Nein, da ist wirklich nichts erinnert an diesem Lied an Sunshine Reggae. Und ich konnte damals, das war 2012, wirklich nächtelang nicht schlafen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommt diese Platte raus. Das ist klar, dass es Nummer 1 Hit wird.
Ja. Also
das wusste ich. Und dann kommt Laidback und sagt, hört mal, das klingt doch genauso wie Sunshine Reggae.
Ja.
Und dann habe ich noch gelacht vor zwei Tagen und dachte, wie verrückt war ich denn bitteschön, dass ich gedacht habe, dass es genauso klingt wie Sunshine Reggae. Es klingt wirklich nicht wie Sunshine Reggae.
Es ist wirklich 1:1 Sunshine
Reggae. Nein!
Man kann Sunshine Reggae drauf singen.
Ja, aber das war vor zwei Tagen, war das ein Beleg für mich, dass man sich manchmal in so Sachen reinsteigert, ohne Hand und Fuß.
Ja.
Und denkst du, oh Gott, irgendwas ist einem total peinlich das zum stimmt. Beispiel.
Ja.
Und denkst du, guck mal, die Leute da drüben, die zeigen auf mich, weil sie das und das gehört haben im Radio zum Beispiel.
Ja.
Dass der Sunshine Reggae einfach so nachgemacht hat.
Ja.
Das ist natürlich totaler Quatsch.
Ja.
Aber jetzt sagst du das, es klingt wirklich so. Na gut, okay.
Es ist ja natürlich nicht Sunshine Reggae, sondern Mima, Chef and I. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass der Schlussapplaus des Liedes genauso lang ist wie das Lied selbst.
Nee, der ist viel länger.
Ah, ja.
Das ist ja eine LP.
Ja,
also die erste 45 Minuten, die ersten 4 Minuten geht das Lied und dann kommt einfach nur noch Applaus. Ja. A-Seite, also der Rest der A-Seite und die komplette B-Seite ist nur Applaus.
völlig zu Recht für diesen Song. Also sozusagen, aber es ist dann schon so ein bisschen, dass man so den
ich
Leuten...
Ich höre immer nur noch die B-Seite, die ist echt besser.
Dass man den Leuten auch sozusagen schon klar machen will, dass sie gerade einen Hit hören.
Genau, ja, das war die Idee. Okay. Ja. Aber es hat nicht geklappt. Also ich habe davon 3 Stück sind, glaube ich, verkauft worden. Einer davon warst du.
Aber vielleicht ist das ja auch so ein Grower. So ein Bloomer,
ja.
Ein Late Bloomer.
Ja, ja, das könnte sein. Ne? Ganz langsam, ganz langsam.
Wird nochmal ein Riesenhit. Mhm. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt, was wir die ganze Zeit jetzt vergessen haben, ist zu snacken.
Oh Mann, ja, ich habe auch schon richtig Hunger.
Ich auch. Ich würde sagen, ich schneide mal hier den, ich habe einmal Zimt, Zucker und einmal Walnuss. Ich weiß nicht, hast du eine Walnussallergie oder irgendwie sowas?
Ich habe eine Haselnussallergie, aber Walnuss, ja, ist doch.
Was ist denn hier der Zimt?
Kann ich denn meinen Snack jetzt auch
ändern? Ja, na klar, unbedingt.
Den ich selber gebacken habe.
Du hast einen Apfelkuchen gebacken? Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Der also
erstmal,
ich habe hier übrigens auch heißes Wasser, ne? Wenn du hast ja gesagt. Du
ah ja, genau, das Getränk, das Getränk. Erstmal habe ich hier 3-mal das neue Buch für die gesamte Rechercheabteilung hier. Oh,
das ist
und,
aber toll.
Ja. Und dann.
Wenn es immer schon Wasser heißt.
Guck mal hier. Selbst gebacken. Profiterol.
Oh. Ah. Und jetzt pass auf, jetzt wird's mindblown.
Ja.
Denn als ich in München studiert habe an der Filmhochschule,
ja,
habe ich in Schwabing zusammengewohnt mit meinem lieben Freund Roman und war damals Teilnehmer am perfekten Promi-Dinner.
Ah ja.
Mit Frank. Thomas Fuchsberger, den Sohn von Blackie Fuchsberger.
Ah, ja.
Michaela May, Polizeirufkommissarin. Mhm. Und Nicole Belzer-Böttcher, die Tochter von Grit Böttcher, mhm, die damals bei Marienhof mitgespielt hat. Und war noch, das waren glaube ich wir 4, oder? Habe ich jetzt irgendwie vergessen? Weiß ich gar nicht mehr. Und wir haben uns extrem geliebt. Es war wir haben eine wahnsinnig lustige Woche gehabt, wo wir.
Was, eine Woche geht das?
Ja, ja, das geht ja 4 oder 5 Tage, so viel wie es Kandidaten halt sind. Man geht jeden Abend bei jemand anders essen. Und an einem Abend musst du halt selber kochen.
Aber die Sendung geht dann nur eine Stunde?
Ja, ja, genau. Aber die nehmen die halt in der Woche auf. So. Du musst dann so jeden Tag da irgendwie.
Ja, klar.
Und da habe ich Profiterole selbst gemacht.
Wirklich?
Ja. Selbst
das
den Teig selbst gemacht, die Füllung selbst gemacht und die Schokoladensauce dann noch.
Okay, dann würde ich jetzt dich mal bitten,
ja,
zu erklären, wie man so eine Kugel, die innen hohl ist, backen kann.
Das sind ja so eine Art Windbeutel.
Ja, quasi. Und wie macht man die?
Das ist so ein, ich weiß gar nicht, was ist so ein, das nennt sich, glaube ich, Brandteig. Der geht halt so auf, dann hat der wird halt innen immer hohl.
Ach, du schmeißt so einen Kloßteig in die Fritteuse und dann lädt sich das so auf.
Ich überlege gerade, ob ich es frittiert habe. Ich glaube, ich habe es gebacken. Ich glaube, das war aufgebacken.
Also Profiterol, das ist eben so eine kleine Teigkugel, die ist innen hohl. Und in diesen Hohlraum wird Vanillecreme gespritzt.
Ja.
Und dann wird über diese Kugeln, diese gefüllten Kugeln, nochmal Schokoladencreme rübergegossen.
Na, das ist ein genialer Nachtisch.
Boah, na, das ist so gut.
Ich gebe dir hier mal so ein Stück von dem Kuchen. Mhm. Du kannst da was von dem Profiterol auf den Teller packen.
Ja.
Und dann können wir das so tauschen.
Mhm.
Einmal hier.
Ja. Bräuchte ich irgendwie noch so einen Löffel oder so? Ja. Haben wir sowas? Gabel. Wenzel kriegt auch was, ne?
Ja, na klar.
Dafür, dass er so gute Recherchearbeit leistet hier.
Und zu trinken hast du ja gesagt, hast du dir dann selber mitgebracht. Trinkst du gerne?
Genau.
Marzipan-Cappuccino.
Marzipan-Cappuccino. Spielt auch eine Rolle im neuen Buch. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Ja.
Nicht nur deswegen, sondern weil ich es wirklich liebe. Ich liebe es einfach.
Wirklich?
Also ich habe eine ganz schwierige Beziehung zu Kaffee.
Ja.
Ich vertrage keinen Kaffee.
Ich auch nicht. Ich mag auch keinen Kaffee. Also ich rieche den super gerne.
Aber dann ist ja genau das Richtige. Weil jetzt wirst du Kaffee lieben lernen.
Ja.
Man muss es natürlich nur sehr, sehr dünn machen.
Ja.
Weil sonst fangen wir auch gleich an zu zittern.
Naja, oder? Ist ja auch schon spät. Wir sind beide ältere Herren.
Nein, aber ist es bei dir auch so, weil du. Also, wenn ich Kaffee trinke, dann werde ich erstmal so ganz schnell, kriege ich ganz schlechte Laune.
Ja.
Und dann werde ich so weinerlich und fange an zu weinen.
Okay.
Das ist mein Effekt,
Koffein,
den ich habe, wenn
High.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Oder es ist wie so ganz schlechtes Kokain. Dass man so, weißt du, so richtig schlechte Laune bekommt.
Und ja,
so,
weil man auch kriegt, aber auch
so verkrampft.
Ja, man kriegt auch so ein Körperunwohlsein.
Mhm. Wenn man aber das Koffein. Ist eben nicht der Fall bei diesem Marzipan-Cappuccino.
Ja.
Guck mal, das hier ist nur eine halbe Dosis.
Na ja.
Ein halbes Gramm erstmal, oder? Ja, fangen wir damit mal an. Ja? Wenn es gut ist, kannst du auch noch mehr haben. Nein, nicht jetzt mit dem Schein hier, sondern wir machen das doch jetzt hier, guck mal. Also das ist jetzt schon mal eine halbe Packung nur und die halbiere ich jetzt nochmal für uns.
Okay, also jeder ein Viertel. Und
da kann wirklich nichts passieren.
Jeder ein Viertel Marzipan-Cappuccino.
Ja, komm. So. Was für eine tolle Tasse hier, sie ist so zweistöckig, die kann man ineinander stecken.
Ah, es gibt sogar noch eine dritte.
Ach so, da fehlt noch der Mittelteil. Ah,
genau.
Ja, ich muss mich konzentrieren mit diesem Pulver. Dass das gerecht ist. Ich geh's mal auf. Vorsicht mit den Büchern hier.
Natürlich. Gute 5 Minuten Marzipan-Terrine.
Hier ist dein Profiterol.
Ah ja, oh, vielen Dank. Dann habe ich hier noch einen so einen Kuchen für dich. So, ist auch
ein Löffel. Also mein guter Freund Karl Jakob Haupt, der ja wusste, dass ich Kaffee überhaupt nicht vertrage,
ja.
Mit dem habe ich mich immer getroffen zum Kaffee trinken, aber das war dann wirklich so homöopathisch.
Ja.
Und unser Lieblingsspruch war immer, dünn muss er sein.
Ja.
Weißt du, richtig dünn, also eigentlich so wie bei Asterix bei den Briten, so eine Tasse heißes Wasser mit einem Tropfen Milch.
Ja.
So ungefähr.
Das, es gibt auch diese ganz wunderbare neue Serie Ted Lasso auf Apple TV mit Jason Sudeikis, wo er einen Football-Trainer spielt, der nach England kommt und einen Premier League-Fußballverein trainieren soll, weil die Frau, die den führt, ihrem Ex, dem der gehört hat, einen auswischen will, indem sie halt so einen Ami-Idioten holt, der keine Ahnung von Fußball hat und den Verein so zugrunde richten lässt. Und dann hat er aber natürlich überraschend Erfolg, bla 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 und so. Ja. Und da gibt es immer so ganz wunderbare Szenen, wenn er zu ihr ins Büro kommt, weil sie ihm immer einen Tee anbietet und er ja immer wirklich 10-minütige Vorträge hält, warum man keinen Tee trinken kann. Also als Amerikaner schon gleich gar nicht, weil das einfach verdünntes Wasser ist, das irgendwie einfach noch nichts schmeckt.
Ja, aber dann probier doch jetzt mal, es ist noch heiß, Vorsicht.
Ja.
Ist ja auch eine Hürde mit dem Kaffee, der ist ja immer viel zu heiß. Also ganz besonders heimtückisch finde ich es ja, dass in diesen Pappbechern, wo dann immer noch so dieser Deckel drauf gemacht wird, damit es richtig ganz lange, richtig kochend heiß bleibt. Und wenn man dann so anfängt zu trinken, ist der ganze Mund verbrannt.
Das stimmt.
Furchtbar.
Du hast ja auch bei dir da in der Torstraße, hast du ja quasi auch das einzig andere große Imperium, das es in der Torstraße neben Hortzorn-Geschäften gibt, ist ja im Grunde genommen St. Oberholz.
Ja.
Das Starbucks von Mitte.
Ja, war sogar Untermieter bei mir.
Ah ja.
Ja, Ansgar Oberholz, er heißt ja wirklich Oberholz, hatte sein Büro, von dem er dieses Imperium ausgeleitet hat, im Hinterzimmer von Möbel Hortzorn.
Sag mal, bei dir habe ich auch gelesen, bei Möbel Hortzorn, die Nachbarn sind, warte mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Im Haus?
Ich glaube am Nebenhof, weil du mal überlegt hast, eine Pferdezucht aufzubauen und wolltest dann mit deinen Nachbarn darüber reden. Und die sind einmal Wim Wenders und Vicky Leandros.
Wim Wenders ist ausgezogen, der wohnt da nicht mehr.
Hast du den gestalkt? Du hast mir auch mal einen Brief geschrieben.
Ja, das stimmt. Das habe ich neulich durch einen verrückten Zufall wiedergefunden und dieser Brief war auch wirklich super lustig.
Ja.
Ich habe den zusammengeschrieben mit Christian Kraft. Wir haben drei Briefe geschrieben. Einen an Wim Wenders.
Einen an Mese, glaube ich, ne?
Einen an Jonathan Mese und einen an Björk.
Ah ja, genau.
Und allen dreien haben wir geschrieben, sehr geehrter Herr Wenders, wir zwei filmbegeisterte Männer möchten Ihnen hiermit unsere Hochachtung aussprechen und beiliegend finden Sie einen Schein 100 Mark.
Ja.
Ja.
Und das war lag der dann auch beide? Lag der denn, nee, ich hab, in den Artikeln, die ich gelesen habe, stand immer, ihr hättet 1000 Euro beigelegt.
In Wirklichkeit nur 100 Mark. Nein, aber Wim Wenders natürlich, er wohnt immer noch in der Nähe und ich teile mit ihm sogar meine Tiefgarage und treffe ihn ab und zu.
Grüßt man sich da so?
Und ja. Neulich war ich lustigerweise mit dem Labelbetreiber, der auch Me, Myself and I rausgebracht hat, Martin Hosbach. wir haben uns verabredet, wir wollten zum Segeln fahren und sind also, verabreden uns immer an der Garage. Und dann sind wir also in die Garage runtergegangen und dann kam gerade Wim Wenders aus der Tiefgarage raus.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, das gibt's und wir haben wirklich gerade kurz davor darüber geredet, wie toll wir den Film finden, Alice in den Städten.
Ja. Und ist aber.
Und dann haben wir gesagt, Herr Wenders, das gibt's doch gar nicht. Und das müssen wir Ihnen unbedingt erzählen. Wir haben gerade geredet über Alice in den Städten und wie schön dieser Film ist. Und der ist ja wirklich schön. Und ich finde Wim Wenders eine tolle Figur irgendwie. Und deswegen auch die 100 Mark, um ihm meine Hochachtung auszusprechen. Aber Himmel über Berlin ist nicht mein Lieblingsfilm.
Das bedanke sich noch gelegentlich bei dir, wenn du ihn in der Tiefgarage triffst.
Für vielen Dank nochmal, ja klar, für die 100 Mark.
Mhm. Hätte sie mir eigentlich auch an einen Scheibenwischer klemmen können.
Jonathan Mese und Björk, ja keine Ahnung. Björk, ist lustig. Ich habe... Diese Figuren tauchen ja auch immer, also Jonathan Mese wohnt ja auch direkt bei mir um die Ecke. Ich sehe ihn auch.
Wohnt er noch in Berlin?
Ja. Wohnt da, ist ganz lustig, vor seinem Haus ist so eine, und da jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeigehe, schaue ich, ob das noch da ist, ist in den Teer so eingedrückt so eine schwarze, so eine Farbtube aus Aluminium.
Ja.
Die muss er irgendwann mal so wutentbrannt aus dem Fenster geworfen haben.
Ja, als gerade die Straße gemacht.
Die hat sich dann so da reingedrückt an so einem heißen Sommertag und ja. Da kann man jetzt wirklich hingehen und diese Farbtube von Jonathan Mese betrachten.
Sehr cool. Du hast ja eine der ersten Sachen, die du in Berlin gemacht hast, war ja die Galerie Berlin-Tokio in Mitte da hinten am Hackischen um genau. Die Ecke. Das war so Mitte der 90er, als das da auch echt noch gebrannt hat. Da gab es auch früher noch so Läden wie das Kurvenstar und so, das weiß ich noch, da sind wir irgendwie immer hingegangen.
Kurvenstar, ah ja.
Und ich war einmal in der Galerie Berlin-Tokio damals. Ja. Ich weiß gar nicht, wir hatten da nochmal gespielt. Da hat mich Gina mitgenommen, die damals, also von Cobra Killer, so aus diesem Digital-Hardcore-Umfeld.
Ja, Atari Teenage.
Genau, und E-Cater und so. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir da live gesehen haben. Es war auf jeden Fall ein unvergesslicher Abend. Wie man merkt, ich habe sogar die Band vergessen, aber der Rest des Abends war super.
es war sicherlich, wie heißt nochmal der tolle Sänger von Atari Teenage White?
Alec Empire.
Hat damals Reggae-Platten aufgelegt.
Stimmt. Ja, ich glaube, das war so ein Abend.
Das war vielleicht der Abend.
Wo Alec Reggae aufgelegt hat.
Ja, das kann ja sein.
Stimmt. Von Alec Empire hat mir mal eine Kassette aufgenommen, nach einem Interview mit einer Platte, die er hatte, die hieß Elvis Greatest Shits. Und auf der Platte stand sie drauf, 100 Million Elvis Fans Can Be Wrong. Und da waren nur die schlechtesten Lieder von Elvis drauf. Und die ist wirklich, die gibt's auch immer noch, so eine Art Bootleg, die ist extrem lustig. Da sind nur so ganz viele aus den Filmen, die natürlich dann so sozusagen in der Handlung des Films Sinn machen, aber für sich so total alberne Lieder sind.
Mm.
Eins davon hieß Yoga is as Yoga does und so. Hat dann Elvis so ein Yoga-Lied gemacht. Es war eine super Platte, die der mir da aufgenommen hat.
Ja, Berlin. Ja, guter Typ. Berlin-Tokio, ich werde natürlich oft gefragt, wenn du Kunst so ablehnst, was ich eigentlich gar nicht tue, ich möchte es nur nicht selber machen.
Ja.
Warum hast du denn eigentlich diese Galerie aufgemacht? Und das war natürlich mein gemeiner Plan dabei, war ja eigentlich nur zu beweisen, wie einfach es ist, Kunst zu machen.
Ja.
Und das haben wir dann auch wirklich bewiesen.
Weil ihr Künstler erfunden habt.
Mhm, ja, wir mussten es zwangsläufig. Also wir hatten uns überlegt, wie können wir hier eine Galerie aufmachen, die Publikum anzieht. Ah ja, natürlich. Wir nennen diese Galerie Berlin-Tokio und sagen, also da werden Künstler aus Japan ausgestellt. Kulturforum Berlin-Tokio wurde gegründet, ein e.V., um diese Galerie zu betreiben. Und dann rückte der Zeitpunkt der Eröffnung näher, 1996 war das. Und plötzlich fiel uns auf, wir haben überhaupt keinen Kontakt nach Japan und kennen überhaupt keine japanischen Künstler. Und dann waren wir sozusagen gezwungen, also es war gar kein böser Wille, wir wollen betrügen oder so, sondern wir mussten dann eben uns japanische Künstler ausdenken, die es gar nicht gab. Und das war damals auch sehr einfach, denn das Internet gab es eigentlich noch nicht.
In der Form noch nicht, ja.
Und du konntest also sagen, große Ausstellung mit Masahiro Sugimoto und niemand konnte das googeln, ob es den wirklich gab und ob der wirklich so ein großer Star in Tokio war, wie wir behauptet haben.
Ja.
Und dann haben wir einfach japanische Alltagsgegenstände an die Wand genagelt in dieser Galerie und das zu Kunst erklärt. Und alle diese Ausstellungen waren sofort ausverkauft. Und damit hatte ich dann eben bewiesen, was zu beweisen war, nämlich, dass es sehr, sehr einfach ist, erfolgreicher Künstler zu sein oder Kunst zu machen. Und dann hat es mich auch nicht mehr interessiert.
Aber war es auf diesen Ausstellungen so, was man sich ja sozusagen erhofft, wenn man das macht oder wenn man davon gehört hat, dass da Leute rumstanden, die gesagt haben, ja, ich finde, es ist eines seiner schwächeren Werke. Ich finde, früher hat er irgendwie noch mehr Drang
gehabt. Ja. Nee, das waren wirklich alles Kunstbegeisterte und die das wirklich mit großer Ehrfurcht bestaunt haben.
Ja.
Das war auch neu so aus Asien.
Hm.
Ja, wirklich toll.
Christian Kracht, Schriftsteller, Faserland, Imperium etc., ist ja ein guter Freund von dir. Es gibt ja auch in all deinen Büchern immer zig Sachen, die du mit ihm zusammen unternimmst oder unternommen hast. Mhm. Der war mal auf meinem Geburtstag, ich glaube, war mein 38. Geburtstag oder so. Mhm. Und da waren wir, da ist er hingekommen mit seiner Frau, weil ich die aus dem Studium kenne. Frauke Finsterwalder, tolle Regisseurin und so. Und da waren wir in meiner Lieblingskneipe in Charlottenburg im Klo. In der Leibnizstraße.
Ja.
Und da hat er extrem lange von geschwärmt. Ja. Hat gesagt, sowas hätte er noch nie gesehen.
Klo.
Das hat ihn richtig beeindruckt.
Ja, das ist richtig gut.
Mhm. Warst du mal im Klo?
Ich war selber nicht da. Ich habe bloß im Karl Jakob Haupt, dem ja dieses neue Buch gewidmet ist, der war auch riesen Klo-Fan. Also das war immer wieder Thema, dass wir dort unbedingt hingehen müssen. Haben es leider nicht geschafft.
Ich würde dich auch wahnsinnig gerne dafür begeistern, da mal hinzugehen.
Ja.
Also wir können da ja auch mal, da gibt es einen Schnaps, der heißt Rostiger Rudi zum Beispiel, den trinkt man aus Reagenzgläsern. Mhm. Oder es gibt ein, man kann auch Bier aus einer, so eine Bettente, Bier aus der Bettente trinken.
Schnabeltasse,
nicht Schnabeltasse, sondern so eine Pinkelflasche sozusagen, kann man das Bier draus trinken. Und es gibt ein Schnapsroulette, da kriegt man die Reagenzgläser auf so einem Rollding serviert.
Ja.
Das sind dann so 10 Stück und einer ist so super scharf und wer den trinkt, hat verloren. Mhm. Und dann könnt ihr auch den Tisch hydraulisch heben und senken und der DJ erzählt die ganze Zeit Witze und so. Sagenhaft guter Laden.
Gut.
Ja.
Aber wie findest du denn jetzt eigentlich diesen Marzipan-Cappuccino?
Also er ist ein bisschen dünn.
Ja, schon sehr dünn, ne? Ja. Aber ich habe ihn jetzt auch extra dünn gemacht, damit wir
damit wir noch schlafen können.
Ja, eben. Damit das hier nicht ausartet.
Also, man kann auf jeden Fall den Geschmack erahnen.
Ah, schön, oder?
Schon gut.
Hm.
Aber deutlich mehr auf der Marzipan- als auf der Cappuccino-Seite.
Ja, das ist, das stimmt. Aber vielleicht je mehr Pulver man reinmacht, desto, nee, stimmt auch nicht, ne? Der Anteil bleibt immer gleich, ne?
Na, wahrscheinlich wird es, ja. Also
ich finde es gut, dass es so nach Marzipan schmeckt.
Der Kaffeegeschmack kommt dann wahrscheinlich stärker durch, also weil der Marzipangeschmack so stark ist, dass der jetzt
ich quasi als einziges übrig bleibt. Ich finde es gut, dass es so nach Marzipan schmeckt, weil ich habe ja solche panische Angst vor Kaffee.
Ja.
Weißt du?
Du hast sogar Angst vor Kaffee?
Ja, also ich wohne ja über einem sehr guten Kaffee.
Ja.
Da gibt es, wie alle sagen, wirklich den besten Kaffee von Berlin.
Ja.
Und ich kaufe da aber immer nur Croissants, weil ich solche Angst habe vor Kaffee und frisch gepressten O-Saft. Das gibt's da auch.
Aber findest du auch, dass Kaffee so super riecht und das Problem ist, dass der Geruch niemals dem Geschmack gerecht wird?
Stimmt, absolut. Ja. Noch ein Punkt, der gegen Kaffee spricht.
Ja,
genau. Also spricht eigentlich dafür, das zu genießen, den Geruch, ja.
Stimmt. Ist eigentlich so ähnlich wie mit Bier. Eigentlich spricht ja alles dagegen, Getränke regelmäßig zu konsumieren, bei dem man im ersten Moment sagt, das schmeckt nicht. Niemand hat im ersten Moment Kaffee geil gefunden und niemand findet im ersten Moment Bier geil, wenn er mit 15 sein erstes Bier trinkt oder so. Sondern es ist immer etwas, was man lernen und sich zwingen muss zu mögen.
Bist du noch ein Biertrinker?
Ich trinke immer noch gerne so ein Kölsch.
Ja. Ich trinke eigentlich gar nichts mehr. Ich trinke eigentlich nur noch Marzipan-Cappuccino und ich versuche eben ganz feuchte Nahrung aufzunehmen, damit ich mir das Trinken sparen kann.
Ja, okay, verstehe.
Zum Beispiel diese Profiterol, wie findest du die denn?
Die sind gut, sind lecker. Ich finde die gut.
Selbst gebacken.
Hast du so einen Vakuumierer zu Hause, wo du es dann noch mit geschlossen hast? Gibt es gerade bei Lidl im Angebot, habe ich heute gesehen.
Ist so lecker.
Meine Eltern dann auch früher so einen Vakuumierer. Ich will mir jetzt so Klamottenbeutel holen, wo man so.
Das ist sowieso das Allerbeste. Mit
einem Staubsauger die Luft rauszieht.
Mann, ja, genau. Das hat mich wirklich umgehauen. Bei Obi, glaube ich, habe ich das gesehen.
Ja.
Also du kaufst da so einen großen Sack, schmeißt da all deine Klamotten rein Und dann schließt du den Staubsauger verkehrt rum an. Und dann hast du einfach nur noch so einen harten Kloß. Ja. Und deine gesamte, dein gesamter Kleiderschrank ist so fußballgroß komprimiert. Ja. Aber wenn man es dann wieder auspackt, dann kann man das wahrscheinlich auch einfach so gleich diesen Fußball so in die Mülltonne werfen. Oder?
Weiß ich nicht. Also eigentlich ist doch eine Freundin von mir aus Köln, die benutzt die immer. Mhm. Ich glaube viel für so Karnevalsklamotten und so Kostüme und sowas. Und das
man macht das gar nicht, um Platz zu sparen, sondern um so die Motten fernzuhalten, oder?
Ja, auch um Platz zu sparen, na klar, weil das ist ja dann quasi nur noch ein Viertel der eigentlichen Größe oder
aber
so.
Aber schrumpft das dann nicht wirklich zu so einer Art Fußball zusammen?
Nö, oder? Das bleibt so flach.
Ach so.
Dann kannst du es irgendwo so praktisch in Regale rein oder so.
Vielleicht könnte ich das mal als Zusatzprodukt.
Ja, vielleicht
obwohl, nein, ich sollte eigentlich irgendwas anbieten, was die Kleidung aufplustert. Mehr Schränke verkaufen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, oder irgendwie, na, vielleicht, da irgendwo ist da eine Geschäftsidee drin, aber man muss noch genau überlegen, wo, zum Beispiel irgendein anderes Produkt, aus dem man die Luft raussaugen muss oder so.
Was wäre das?
Na, Brot. Was?
Brot.
Vakuumiertes Brot. Oder den Brot vakuumiere.
Obwohl, das gibt's ja auch schon diese, wie heißt das, was man so in so einer kleinen Dose kauft? Knack und Back.
Ach so, ja.
Genial. Ja. Schmeckt wirklich überhaupt nicht gut. Ja,
schmeckt schon immer ganz schlimm. Das ist das Tolle daran.
Ja. Aber ich, so alle 10 Jahre kauft man es, weil man es irgendwie so genial findet, diese Idee. Dann macht man so Knack.
Das macht
so und
Spaß.
Dann rollt man das so auf und dann rollt man diese Croissants so aufs Backblech und freut sich dann so. Ist so ein bisschen wie Kentucky Fried Chicken. Alle 10 Jahre macht man das und findet es dann total lecker und so 10 Minuten später ist es einem schlecht.
Ja. Das Geile ist ja bei Knack und Back, finde ich immer, dass der Teig perforiert ist. Das beeindruckt mich so. Man hat dann so eine große Teigplatte und der ist aber so perforiert.
Stimmt,
da, wo man
und dann kann man das so abtrennen. Ja, wirklich.
Perforierter Teig, das ist doch das, was alles
möglich ist. Wer hat sich das nur ausgedacht?
Ja, weiß ich auch nicht.
Lebt wahrscheinlich auch in Rio und lässt es sich richtig gut gehen. Ja, das Verrückte ist ja, dass die blödesten Ideen machen ja die reichsten Menschen. Das ist ja also zum Beispiel der Erfinder der Stecknadel. Ja. Multimilliardär. Oder Reißzwecke oder Kleenex oder sowas.
Ja. Ich habe mal vor vielen Jahren, da war ich, wie alt war ich, ne? Das ist bestimmt 20 Jahre her oder so, 18, 19, da war ich das erste oder zweite Mal beim Oktoberfest mit mehreren Freunden und dann haben wir da irgendwie alle getrunken und gefeiert und so. Und dann ist natürlich, wie das immer so ist, die Gruppe irgendwie so auseinandergesplittet, nachdem das Bierzelt geschlossen wurde und mein Bruder und ich sind so rumgezogen und dann sind wir zum Nachtcafé, damals eine Top-Adresse in München. Die haben uns aber nicht reingelassen, weil wir zu besoffen waren und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt und so. Und dann war da so ein Typ, weil wir dann auch gesagt haben, ja, scheiße, wo pennen wir jetzt? Dann war da so ein Typ, der hat sich so ein bisschen aufgedrängt, aber der hat gesagt, ey, ihr könnt bei mir pennen. Meine Eltern sind nicht da. Und wir so, ja, alles klar, dann pennen wir jetzt bei dir. Und dann sind wir bei dem, sind wir auch noch in irgendeinem anderen, ich glaube zum P1 noch oder so, sind wir da auch nicht reingekommen. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Und die haben wirklich Grünwald heißt das ja in München, das Villenviertel, haben da eine Villa gehabt und dann sind wir da rein und haben dann da auf der Couch gepennt irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ob das bei dem war oder ob ich das gerade mit einer anderen Geschichte verwechsel. Auf jeden Fall sind wir irgendwie da in Grünwald gelandet, in irgendeiner Villa. Und als ich dann gefragt habe, warum die Eltern so reich sind, hat mir irgendein Mädel, glaube ich, erzählt, die da irgendwie auch gewohnt hat oder so, dass ihre Familie so reich ist, weil ihr Vater das Patent hat für das runde Ei auf dem Egg McMuffin bei McDonald's.
Nein.
Er ist der einzige deutsche Lieferant dafür, weil er das erfunden hat und deswegen sind die so reich.
Quatsch.
Wirklich, für so ein rundes Ei-Patty.
Warte mal, aber das Egg McMuffin-Ei ist eine deutsche Erfindung?
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob er, wahrscheinlich. Also der hat irgendwie, oder vielleicht war der einzige Produzent oder was, aber sie hat mir irgendwie gesagt, er hat das Patent dafür und deswegen werden sie so reich.
Also das war so einer der Schlüsselmomente meiner großen Amerika-Reise, die ich, wann war das, 1992, glaube ich, gemacht habe.
Ja.
Oder war es später? Vielleicht auch später. Das war auf jeden Fall, ich bin von New York nach San Francisco gefahren mit dem Greyhound-Bus.
Ja.
Da gab es so ein Coast-to-Coast-Ticket, hieß das, kostete, glaube ich, nur so $50 oder sowas. Und dann konnte man also auf dieser Route von Osten nach Westen fahren und überall, wo man wollte, aussteigen. Mhm. Und da bin ich viel auch nachts gefahren und irgendwann kamen wir nachts durch so ein komisches, haben wir Rast gemacht. Die machen dann ja auch mal Rast. Dann können alle sich stärken, bisschen frische Luft schnappen. Und da war McDonald's. Und dann bin ich reingegangen und die Sonne ging gerade auf. Und ich habe so Egg McMuffin gegessen. Ja. Das fand ich echt das Beste überhaupt.
Ja.
Mhm. Schöner Moment.
Ist auch ein geiles Frühstück. Habe ich eine Zeit lang, immer, wenn ich...
Gibt's das aber in Deutschland überhaupt?
Ja, ja.
Wirklich?
Da habe ich meine Zeit lang, ist ja in Deutschland erfunden worden.
Stimmt, ja.
Habe ich meine Zeit lang immer gefrühstückt, wenn Berlinale war, weil ich dann immer, morgens habe ich meine Tochter zur Schule gebracht und bin dann an Potsdamer Platz, weil ich immer eine Presseakkreditierung hatte und dann um 9 die Filme schon losging. Dann habe ich immer vorher am Potsi schnell einen Egg McMuffin gefrühstückt.
Ah ja.
Es gibt ja Egg McMuffin mit so einer, also Egg McSausage heißt er dann, glaube ich, mit so einer runden Wurst quasi noch drauf.
Ah ja?
So ein Patty aus Wurst.
Aber die Erfindung dabei ist doch eigentlich, dass du musst da, glaube ich, so eine runde Form haben.
Ja.
Und tust da, also du schmeißt da das Ei rein.
Nee, das
und
ist ja kein Frischei, das ist ja alles, das ist ja...
aber es ist so weiß und gelb. Ist kein Rührei.
Ja, aber also
oder meinst du, das wird so, da werden so erstmal alle Eier getrennt in Eiweiß und Eigelb. Dann wird daraus so eine riesen Container gemacht, nur mit Gelb, ja. Nur mit Weiß.
Ja.
Und dann wird das in diese Form so reingespritzt, bestimmt. Dass es dann wieder aussieht wie so ein bestimmt. Spiegelei.
Ja.
Aber alle sind genau gleich groß.
Ja, bestimmt.
Genial.
Ein Freund von mir war mal Leiter von einem McDonald's. Okay. Hat er mir immer von erzählt. Und die haben zum Beispiel, die kriegen dann so einen Sack angeliefert mit so einer Art Sand drin. Und das werfen sie ins Wasser und dann sind das die Zwiebelstücke, die dann abgehen. So. Die werden einfach so dehydriert, dann ist das nur noch so super geil transportfähig und dann hast du da Zwiebelstückchen für die Burger zum Beispiel.
Ein Film, den ich leider nicht gesehen habe, ist ja dieser Film über den Erfinder von McDonald's.
Ah, mit Michael Keaton. The Founder heißt er, glaube ich.
Wirklich?
Ja, der ist gut.
Soll sehr gut sein.
Ist sehr interessant, vor allem, weil er einfach echt ein totales Arschloch ist.
Also, hat der nicht irgendjemandem das abgekauft, ja. Diese Idee, und ist dann zum Milliardär geworden?
Genau.
Ja. Das gibt's nämlich auch.
Der hat das so zwei Brüder, oder waren es Brüder, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es waren Brüder.
Ja, es waren Brüder.
Ne, genau. Die hat er volle Kanne über den Tisch gezogen, bis zum Ende hin. Als die dann plötzlich gemerkt haben, dass er erfolgreich ist, haben sie gesagt, ja. Und er so, nö, sorry, habt ihr mir verkauft.
So also, wie Facebook.
Ja, genau. Totaler Wichser. Aber ist trotzdem der Held des Films. Das ist echt extrem seltsam.
Schaue ich mir nachher sofort an.
Na, ist sehr, 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 sehr sehenswert.
Ich muss übrigens noch was zum Egg McMuffin sagen,
ja. Okay.
Weil es ein bisschen mindblowing für mich war. Ja. Ich habe es gerade nachgeschaut. Das soll Eggs Benedict nachempfinden.
Und die sind ja eigentlich so
poschiert.
Fast flüssig.
Mit so Sauce Hollandaise.
Ja, quasi poschiert.
Also auf einem Brot, glaube ich. Und genau, ein pochiertes Ei mit Schinken und Sauce Hollandaise drauf.
Sehr interessant.
Lecker. Ich würde sagen, wir reden noch einfach bis zum Morgengrauen und dann gehen wir los.
Es gibt ja in Charlottenburg, gibt's ja auch das Benedikts, ein Frühstückscafé. Jetzt zu Corona haben sie leider Öffnungszeiten, aber ansonsten waren die 24/7 geöffnet. Man konnte immer Ex-Benedict da frühstücken.
Wirklich?
Ja.
Ah.
Sehr lecker ist es da.
Mhm.
Naja, Raphael.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Natürlich.
Es war mir wirklich eine große Freude. Das müssen wir auch unbedingt nochmal fortführen, dieses Gespräch. Es gibt ja noch viele Geschäfte, über die wir noch reden können.
Und wir haben ja demnächst auch ganz viel Zeit.
Ja.
In Nizza.
Eben.
Auf der Promenade.
Ganz genau.
Hm?
Und da führen wir das dann fort, am Riesenrad.
Ich freue mich jetzt schon.
Während wir die Möwen beschimpfen. Und ja, ich freue mich total. Und vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Und liebe Hörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Burkeberg Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Burkeberg Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg. Die Nils Burkeberg Erfahrung.